Willkommen zur heutigen Episode des 933 Culture Collab Podcasts. Unser heutiger Gast ist Streetworker, Moderator und Autor. Als Brücke zwischen Jugendarbeit, Hip-Hop-Culture und den sozialen Medien setzt er sich für Jugendliche ein, die sonst vielleicht keine zweite Chance bekommen. Herzlich willkommen, Burak Jenipek.
Dankeschön.
Freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Richtig gut, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich merke schon, ihr habt hier gleich mal die Fitnessübungen vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall. Wir dachten so, hey, es ist Winter, so ein bisschen zum Warmwerden. So haben wir uns eine kleine Challenge überlegt. Die 93,3 Challenge, ne, mit 21 okay. Entweder-Oder-Fragen.
Alright.
Also dementsprechend, wie gesagt, aufs Kissen, einfach hoch und runter, dass der Kreislauf
dass auch ein bisschen in Schwung kommt. Okay,
genau.
Ich habe schon verstanden. Ich gebe mein Bestes. Also vorab, ich war gestern noch trainieren. Ich bin ein bisschen im Arsch, aber ich gebe mein Bestes, ja?
Okay,
geil. Dann muss man ja richtig die Balance finden hier, okay? Weio. Okay, du sagst go, okay?
Ja, sind wir ready?
Okay. Das ist ja voll schwer. Okay.
Burak, bist du ready?
Ich bin ready.
Okay, let's go. Äppelwey oder Berliner Weiße?
Äppelwey.
Bürgermeister oder Bürgeramt?
Bürgeramt.
Schöneberg oder Neukölln?
Schöneberg.
Studieren oder Learning by Doing?
Learning by Doing.
Waldorf oder Montessori?
Weder noch.
Fußballkarriere oder Ausbildung?
Fußballkarriere.
Mein Leben von Jace oder Kopf hoch von Azad?
Oh, ich würde sagen Kopf hoch von Azad.
Streetwork oder Podcaststudio?
Streetwork.
ZDF oder RTL?
ZDF.
Mehr Geld oder mehr Dialoge?
Mehr Geld.
Snapchat oder YouTube?
YouTube.
Weniger Social Media oder bessere Inhalte?
Weniger Social Media.
Musterschüler oder Schulabbrecher?
Schulabbrecher.
Volle Verantwortung oder laissez-faire?
Irgendwas dazwischen.
Wu-Tang oder Nas?
Boah. Ich würde sagen Nas.
BVG oder Auto?
Auto.
Disziplin oder moralischer Kompass?
Beides.
Grüner Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Rap-Battle oder Politik-Talk?
Rap-Battle.
Vega oder Moses Pelham?
Sehr schwierig. Wegen der Legacy einfach Moses Pelham erstmal. Aber liebe Grüße an Wege.
Hip-Hop, Protest oder Therapie?
Nochmal, Hip-Hop, Protest oder Therapie?
Ja, genau.
Boah, beides.
Okay. Das war's. Alright, du hast es geschafft.
Geil.
Sehr gut.
Ich bin nicht ganz runtergegangen, wie gesagt, ich muss die gerade alle, aber ich bin auf jeden Fall warm.
Ja, ich glaube, du hast dich ganz gut geschlagen auf jeden Fall. Okay, 5 Sekunden auf jeden Fall. Echt, ja? Nicht schlecht, ja.
Wie gesagt, ich habe auch nur so halbe Kniebeugen gemacht. Ne? Ey, aber auch wegen der Balance, also wenn ich jetzt so... Ne, so kann ich schon, da bin ich auf dem Boden, aber auf dem Ding ist er ganz
normal. Ja, ich glaube, du hast es altersgerecht gut gestaltet, ne? So quasi. Schön, dass du da bist. Und zu deiner Anwesenheit haben wir uns noch ein Special überlegt. Nämlich könnt ihr das handsignierte Buch auf Augenhöhe vom Burak gewinnen. Dafür einfach den Post zur heutigen Folge kommentieren. Wir suchen das dann raus. Und ansonsten, let's go mit der Folge, würde ich sagen.
Ja, let's go. Danke für die Einladung. Ich wollte dich gerade in deiner Introducing nicht unterbrechen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Talk. Und danke, dass du mein Buch mitgebracht hast und dass wir das verlosen können. Finde ich eine richtig coole Idee.
Ja, das gehört sich so auf jeden Geil. Fall. Und ja, auch mega gut. Ne? Wir hatten uns schon im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten, dass du auch einen Switch gemacht hast. Ich meine, du bist bekannt als TV-Straßensound-Moderator, wahrscheinlich die meisten, die hier heute zuschauen. Aber bist auch im Streetworking sehr aktiv und versuchst auch mit deinen Inhalten mittlerweile auch auf Social Media entsprechend auch in die Richtung, ja, gute Inhalte zu vermitteln. Und das Buch ist für mich ja eigentlich nochmal so eine komprimierte Zusammenfassung von deiner Sicht auf die Dinge, was gerade gut läuft, vielleicht auch schlecht, aber sag vielleicht auch gern nochmal, wie es dazu gekommen ist und was so ein bisschen auch dein Weg dahin war.
Sehr gerne, ja. Ich habe das Buch geschrieben, nicht weil ich ein Buch schreiben wollte, sondern weil sich die Möglichkeit ergeben hatte. Also ich wurde darauf angesprochen, ob ich ein Buch schreiben möchte von einer Agentur, die ein Interview von mir in der Süddeutschen gelesen hat und gesagt hat, hey, du bist ein interessanter Typ so und was du machst ist krass. Hast du Lust, ein Buch zu schreiben? Daraufhin ging es dann los. Ich habe eine Co-Autorin gefunden, die auch bei mir im Träger quasi arbeitet. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie so ein Buch aussehen kann. Und ich war mit derselben Frage konfrontiert. Ey, ich muss ein Buch schreiben oder darf ein Buch schreiben? Ist ja für mich auch eine große Ehre, aber was schreibe ich da rein, wie soll das aussehen und was für Inhalte. Und es ist so eine Gratwanderung zwischen Persönlichem, also meiner eigenen Story, ist jetzt keine Biografie, es ist aber, hat viele Anteile von mir selbst und wie ich groß geworden bin, aber halt auch die Arbeit, der ich nachgehe, als Sozialarbeiter auf den Straßen von Berlin, was ich so als Streetworker erlebe. Ich habe sehr viel von Jugendlichen erzählt, mit denen ich zusammenarbeite, auch deren Sicht der Dinge von der Welt, was für Probleme die haben, was die so erleben. Natürlich auch viel Politisches über Rahmenbedingungen, was ist überhaupt soziale Arbeit, wie wird das gefördert, finanziert, wo sind die Probleme, warum machen wir das überhaupt oder warum mache ich das überhaupt, bis hin zu ganz, ganz vielen Exkursen in dem Buch. Es geht auch um Hip-Hop, auch TV-Straßensound spielt eine Rolle. Auf der Rückseite steht ja auch mit Herz und Hip-Hop. Also ich habe ganz bewusst auch diesen Charakter mit reinnehmen wollen, weil es mir einfach sehr wichtig ist. Ne? Ich bin ein riesen Hip-Hop-Fan schon immer gewesen. Das ist mein Leben. Fühle mich auch zu dieser Culture zugehörig und wollte kein Buch schreiben und das eben nicht erwähnen. Ne? Also es ist so ein bisschen Auf und Ab der Gefühle, aber sehr empfehlenswert. Vor allem, weil es sich sehr, sehr einfach liest und ich niemals den Anspruch hatte, im Buch irgendwie Leute zu beurteilen oder sozusagen, ihr macht alles falsch und die Politik ist ganz schlimm und das, sondern es ist eher so ein Impuls von wegen, ey, ich schenke euch meine Brille auf knapp 250 Seiten. Wenn ihr mal ein paar Stunden Zeit habt, lest mal rein, ihr werdet nichts verlieren.
Ja. Ja. Nee, ist cool. Also wie gesagt, da auch nochmal so einen persönlichen Einblick zu bekommen und dann auch mit einer gesunden Mischung zwischen, ja, schon Kritik, was vielleicht nicht läuft, aber auch zu sagen, ja, aber guck mal, ist auch gut, dass wir erstmal diese Strukturen überhaupt haben, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, ne, und auch das Bewusstsein und wo kann man vielleicht einfach da auch noch helfen oder die Zusammenarbeit zwischen den Trägern verbessern oder Richtung Bürokratie gedacht, was kann man da entsprechend abändern, um die Arbeit auch zu erleichtern, ne? Und ist dann auch wichtig, dass es da auch mal so einen Insider-Blick auch gibt. Voll. Ne?
Das soll eigentlich das Buch auch darstellen. Es soll eher ein Hinweis sein auf die Dinge, die nicht gut laufen oder gut laufen oder besser laufen könnten oder sollten. Weniger jetzt irgendwie so eine Rechtfertigung oder das Verlangen einer Rechtfertigung von irgendwem, dass man so irgendwie mit dem Finger auf irgendwen zeigt. Es gibt ganz viele Bücher, die so funktionieren. Auf dem Titel steht dann irgendwie, keine Ahnung, warum ist Integration fehlgeschlagen und warum ist Deutschland so schlimm und Brennpunkt Berlin und Brennpunkt Deutschland und Ausländer und hast du nicht gesehen? Das wollte ich nicht machen. Ich wollte ein bisschen was ergänzend zu dem machen, was ich dir gerade gesagt habe, nämlich, dass ich ein Buch schreibe, womit Leute wirklich was draus nehmen können und sich weniger mit der Schuld beschäftigen, dann doch mehr einfach mit irgendwie Lösungsvorschlägen und dass man vorankommt. Ne? Ich finde, Schuld ist immer so ein Thema, das grenzt so ein bisschen den Spielrahmen ein, ne, in dem man sich bewegt. Und es geht sehr schnell in so eine reaktionäre Haltung. Stattdessen sollte man doch irgendwie, ne, über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, okay, wie können wir jetzt irgendwie vorankommen?
Ja, und das Thema Selbstverantwortung sehe ich da halt auch, ne? Also was kann ich in meinem Radius dann auch dazu beitragen, Sachen einfach besser zu machen? Klar. Oder mich halt die ganze Zeit nur auskotzen und es wird dann halt auch nicht besser.
So. Genau, es ist eine gesunde Mischung zwischen Selbstverantwortung, weil ich bin bei dir, selbstverantwortlich sind wir alle, für uns alle. Aber es ist natürlich auch einfach, alles auf die Selbstverantwortung zu schieben, weil es die Verantwortung generell von gesellschaftlicher oder politischer Probleme hinausschiebt oder verschiebt, ne? Also es gibt einfach Dinge, dafür bist du nicht selbstverantwortlich. Und einfaches Beispiel, du kannst nichts dafür, keine Wohnung oder keinen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ne? Das ist nicht deine und meine Verantwortung, sondern das ist eine ganz klare politische Frage, wo auch sehr, sehr viel politisch versagt wurde in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt kann man sagen, ja, du musst doch nur früher aufstehen und musst doch nur Gas geben und dann wirst du schon mehr Geld verdienen. So. Klar, das ist ja... Das Wort, was wir brauchen, ist und. Du musst das eine machen und das andere machen, nicht entweder oder. Aber es wäre zu einfach gedacht, Verantwortlichkeiten immer nach links oder nach rechts zu schieben. Es ist meistens beides. Deswegen streite ich mich auch häufig mit Leuten, die sagen, du musst doch nur mehr Gas geben, du musst mehr Geld verdienen, du musst halt selber machen. Klar, das musst du auch. Aber keiner hat davon gesprochen, dass man es nicht muss. Aber was ist, wenn man es macht und trotzdem auf die Schnauze fällt? Was ist, wenn man zur Schule geht, Ausbildung macht und trotzdem nicht genug Geld hat, um über die Runden zu kommen? Was ist, wenn man studieren geht und gesellschaftliche Teilhabe mitfördert, aber trotzdem irgendwie nicht über die Runden kommt? Also das ist doch der Punkt, dass man sich anstrengen muss, arbeiten gehen soll, nicht kriminell sein soll. Das ohnehin so, ne? Aber oftmals scheitert es ja dann einfach immer an diesem Diskurs. Und ich sehe die Verantwortung dann natürlich nicht nur bei der einzelnen Person, sondern in dem Kontext. Ne? Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, um nochmal zu erklären, ey, ich arbeite auch nicht mit Erwachsenen oder nicht nur mit Erwachsenen, sondern eher mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und da ist das Thema Selbstverantwortung auch nochmal ein anderes Thema. Weil du kannst von einem 36-Jährigen wiederum andere Dinge erwarten oder verlangen als von einem 16-Jährigen, ne? Der gerade lernt, in diesem Leben zu laufen. So. Und genau, das ist so ein Impuls gewesen. Aber darüber hinaus auch einfach eine Einladung mit mir gemeinsam. Deswegen ist da auch mein Bild auf dem Cover, über all diese Dinge zu sprechen. Ne? Ich wollte nie das Buch schreiben und dann sagen, ich bin jetzt raus. Sondern ganz im Gegenteil, ich gehe ja damit auf Lesungen, auf Veranstaltungen, in die breite Medienlandschaft, gebe Interviews bei ganz großen Formaten, diskutiere mit Politik, dass die halt irgendwie auch so jemanden haben aus dieser Szene. Weil es ist sehr wenig repräsentiert. Wir haben nicht so eine richtige Lobby, Kinder und Jugendliche ja sowieso kaum. Ne? Hat man ja zu Corona zum Beispiel sehr gut gesehen, dass so Entscheidungen sehr stark über die Köpfe hinweg getroffen werden, wenig Gegenbewegung und Kinder und Jugendliche mussten halt hart mit ihrer Gesundheit die quasi aufopfern. Ne? Siehe da, was jetzt abgeht und so, viele sind echt krank geworden, depressiv geworden, will ich gar nicht zu weit rein, aber das ist auch so ein Wunsch mit meinem Buch gewesen, dass ich einfach was habe, womit ich Leuten auch sagen kann, ey, guck mal, ich habe hier was, lass uns darüber reden, weil ich gehe jeden Tag dorthin und das ist nicht so easy für viele, viele Menschen. Lass uns bitte irgendwie gucken, dass wir da an einen Tisch kommen und nicht mehr voneinander weg. Ne?
Inwiefern siehst du auch selber deine eigene Entwicklung? Ne? Also soweit ich das mitbekommen habe, hattest du ja auch eine wilde Schulzeit und vielleicht auch so den ein oder anderen persönlichen Struggle. Und mittlerweile hast du ja auch so ein krasses oder sagen wir einfach mal reifes Mindset entwickelt, diskutierst halt auch voll gerne, engagierst dich auch. Was waren da so die Steps, dass du mittlerweile da auch bist, wo du bist?
Also danke erstmal für das Kompliment. Ich hoffe, das, was ich sage, klingt reif und halbwegs nachvollziehbar. Also ich hatte eine sehr, sehr komplizierte Kindheit. Das schon mal vorweg. Ich bin jetzt nicht in bitterer Armut aufgewachsen oder irgendwie in einem Kriegsgebiet oder so, aber sie war nicht easy. Meine Eltern waren zwar da, aber mussten sehr, sehr viel arbeiten, so als Gastarbeiter, Eltern, so, ne, sehr, sehr viel Hustle, sehr viel Struggle und dadurch halt auch immense Probleme, weil man war halt von Anfang an sehr krass auf sich alleine gestellt, in vielen Fragen, nicht in allen. Ich habe eine sehr tolle Mom, die immer hinterher war und auch geguckt hat, dass wir nicht irgendwie zu große Probleme haben und die uns da immer geholfen hat. Aber gerade so im Teenie-Alter ist es schon aufgefallen, dass viele Eltern anderer Kinder ganz andere Ressourcen hatten, ne? während unsere Eltern einfach nicht da sein konnten, weil ja, Mutter arbeitet in der Fabrik, Papa ist Taxifahrer, muss 15 Stunden buckeln, die Mutti auch und dann hat man halt einfach so geguckt, wo man bleibt und mit dem Problem halt auch geguckt, wo man bleibt. Schule hat dem noch so ein bisschen das ganze das gewisse Extra gegeben, weil ich hatte einfach eine sehr, sehr schwierige Schulzeit. Ich war ein sehr schlechter Schüler, habe sehr ungern gelernt, hatte immer schlechte Noten und die Beziehungen zu meinen Lehrern, Lehrerinnen war dementsprechend auch einfach kacke. So. Dann kam in meiner Zeit für meinen Geschmack zu viel Rassismus und Diskriminierung rein, also ganz bewusst Namen nicht richtig aussprechen wollen, ganz bewusste Sprüche, ganz bewusste Sachen, die so gefallen sind, die dann halt einfach schon gezeigt haben, so ey, du bist hier irgendwie nicht richtig da, wo du bist. Und dann kommt natürlich noch das Umfeld dazu. Ich bin in Hanau groß geworden, bei Hanau, in Hanau, also kurz davor. Und habe sehr früh auch Frankfurt kennengelernt, habe dann später in Darmstadt studiert. Also ich habe Hessen so gut es geht mitgenommen. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch sehr wenig positive Vorbilder. Ne? Also ich bin jetzt ein Sozialarbeiter mit türkischem Background und das gibt's jetzt. Ne? So, es gibt viele Kollegen von mir, die haben auch arabisch-türkischen Background oder etwas, mit dem ich mich früher hätte identifizieren wollen. So, ne? Ob es Hip-Hop ist, die Sprache, die Kultur, das Aussehen, wie auch immer. Zu meiner Zeit gab es das halt nicht. Es gab keine Sozialarbeiter, die auf der Straße unterwegs waren, die dich angesprochen haben, ob alles in Ordnung ist. Du musst halt gucken, wo du bleibst. Klar, es gab Jugendzentren, es gab auch sowas wie Jugendamt, aber es war doch nochmal hochschwelliger, ne? Und so musste ich mich irgendwie durchkämpfen und so. Ich möchte nochmal betonen, so, ich habe das auch noch nie gesagt, ich war nie ein krasser Gangster, ich war nie ein Gangbanger, ich habe mich nie auf der Straße irgendwie gemessen mit Leuten oder ganz im Gegenteil. Ne? Ich war immer schon mein Leben lang sehr harmoniebedürftig und friedlich, aber in einer sehr krassen, wilden Zeit, wo einfach sehr, sehr viele Probleme um einen herum war. Also man musste sich halt entscheiden. Ne? Ich hatte sehr viele Freunde, die sehr, sehr früh auf der schiefen Bahn gelandet sind. Und mir war das halt einfach super wichtig. Ich habe immer so eine sehr große moralische Stimme in mir gehabt, die mir sehr früh schon gesagt hat, ey, was man darf und nicht darf, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn ich dann Mist gebaut habe, habe ich sehr, sehr schnell auch gefühlt, dass es nicht das ist, was ich möchte. Ne? Ich habe auch gestohlen, ich habe auch mich gerauft, geschlagen, sinnlosen Mist gebaut und alles, was man so als Jugendsünde sehen würde. Aber ich habe sehr, sehr früh erkannt, ey, das bringt dich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Und habe dann später, so als ich 18 wurde, einen Lehrer kennengelernt auf einer Schule, auf die ich wollte, um mein Abi nachzuholen, der mir nochmal so gezeigt hat als deutscher Mann, ey, es braucht keinen Migrationshintergrund als Vorbild, so, ne? Sondern einfach nur das Herz am rechten Fleck und einfach ein guter Typ zu sein, so, ne? Und der hat mich dann echt sehr, sehr krass inspiriert. Und den Mann habe ich auch in meinem Buch erwähnt und wollte das einfach zurückgeben. Und das hat mir einfach gezeigt, ey, es braucht manchmal nur einen richtigen Menschen zu einem wichtigen Zeitpunkt, um so einen verloren gegangenen Jugendlichen oder einen Menschen einfach wieder auf die Beine zu helfen. Und das ist im Endeffekt das, was ich heute sein möchte. Also ich gehe auf die Straßen und versuche, Jugendliche zu erreichen, da, wo die sind, und versuche, ihnen eine Stütze zu sein in diesem Leben, was sie leben, was manchmal extrem hart ist. Und ja, das abgekupfert aus meiner Kindheit. Ne? Also ich war auch mal ein Jugendlicher auf einer Parkbank, der alleine mit seinem Joint da gehockt hat und einfach nichts los war, wo keiner kam, wo sich keiner interessiert hat, bis vielleicht, wie gesagt, die Eltern so gut es ging, aber die Freunde um einen herum dieselben Probleme hatten. Ne? Also wir waren alle extrem aufgeschmissen, arm dran, keine großartige Perspektive, keiner wusste, was mit 17, 18, was man machen soll, während andere viel weiter waren. Und dieser tägliche Überlebenskampf, den hat man schon als Kind gespürt, diese Angst zu fallen so, weil halt von zu Hause auch sehr viel Druck kam. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, trotzdem ein Dach über den Kopf gehabt zu haben. Eltern, die da waren, die viel arbeiten waren. Uns hat es an nichts gefehlt in dem Sinne. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr harte Zeit. Was mir aber wiederum hilft, harte Zeiten von Jugendlichen heute auch besser verstehen zu können und einordnen zu können.
Inwiefern war Mobbing auch ein Thema für dich? Weil du hattest auch in dem einen oder anderen Interview erwähnt, dass du auch extrem fettleibig warst dann eine gewisse Zeit lang. Und hat sich das vielleicht auch so auf deinen Gerechtigkeitskompass ausgewirkt, dass du einfach das selber erfahren hast, gemobbt zu werden und dann dementsprechend auch gesagt hast, wir anderen helfen, dass das möglichst nie wieder passiert halt, ne?
Ja, also ich habe jetzt nicht die Mobbing-Erfahrung gemacht, wie jetzt andere Kids, die ich betreue, so die jahrelang gehänselt werden in der Schule, ganz schlimm, wo Schulwechsel ansteht und krasse Probleme so. Ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl und ein bedürftiges Selbstbewusstsein durch mein Übergewicht. Ich habe mal 160 Kilo gewogen, so als Anfang 20-Jähriger, und ich war meine ganze Kindheit dick. Es hat mich sehr, sehr gestört. Das war auch so eine Folge von vielen Emotionen, die ich irgendwie nicht gelernt habe zu bearbeiten, dass ich mich vollgefressen habe und das einfach böse nach hinten losging. Ne? Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, boah, du bist sehr unglücklich in deinem Körper, bist sehr unglücklich mit dem, wer du bist. Dann noch so ein bisschen Identitätskrise. Was heißt ein bisschen? Große Identitätskrise, weil zu Hause wird Türkisch gesprochen, in der Schule Deutsch. Dann hast du irgendwie nicht so richtig einen Zugang zu beidem so. In der Türkei bist du fremd, in Deutschland bist du auch fremd oder fremder. Und dann hast du halt einfach das Problem. Und bei mir war das dann so ein Zusammenkommen von vielen Faktoren, dass ich dann gemerkt habe, ich bin einfach unglücklich so in meiner Jugend. Viel, oft traurig gewesen, abgefuckt gewesen. Ich will nicht sagen depressiv, aber schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, okay, ich muss da unbedingt weg davon, raus irgendwie.
Ja, und hat Hip-Hop dir dann auch geholfen, dann so negative Gefühle auch zu verarbeiten?
Ja, also ich will das jetzt nicht so romantisch oder klischee-mäßig machen. Ja, Hip-Hop kam und dann wurde alles besser, ne? Hip-Hop war auch schon da, wo alles schlecht war. Also ich habe einfach sehr früh zu Rap gefunden und habe sehr, sehr stark verstanden, worüber die Leute da rappen. Vor allem so dieser ganze New York-Sound hat mich sehr abgeholt. Nicht nur die Mucke und die Beats, sondern halt auch die Persönlichkeiten, die Leute dargestellt haben. Und ich fand es echter als das, was ich irgendwie erlebt habe. Und deswegen war es auch so interessant für mich, ne? Weil alles so bluffmäßig um mich herum war. Die Schule, das Leben, alles war irgendwie so abstrakt, weil, ne, die richtigen Antworten oder die Fragen, die ich gestellt habe, nicht beantwortet werden konnten. Und dann kam halt Rap in mein Leben und ich wusste, okay, das fühlt sich gut an. Aber es ist natürlich keine Tür, die sich geöffnet hat, und dann habe ich Hip-Hop gehört und dann, oder Rap gehört, und dann bin ich aus meiner Welt rausgekommen. Hip-Hop ist für mich einfach schon immer da gewesen und das ist der Ursprung von allem. Also auch wenn ich mich heute in meinem Erwachsenenalter bewege, ist Hip-Hop einfach immer das, wo ich herkomme, und das sind die Wurzeln, und in dieser Kultur, mit dieser Kultur, mit der Mucke, mit den Farben, den Formen, den Leuten, den Gerüchen, den Eindrücken der Welt, alles, was diese Culture irgendwie zu bieten hat, bin ich groß geworden und habe laufen gelernt. Und es war so für mich einfach ein super wichtiges Fundament, auch um Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein daraus zu schöpfen. Ich habe auch im Buch von Biggie erzählt, wo ich das erste Mal gesehen habe und dachte mir, es ist unglaublich, dass ein dicker Mensch so ein Selbstbewusstsein hat. Klar, das hat auch nochmal was mit amerikanischer Kultur zu tun vielleicht und vielleicht mit der Kultur, die wir hier irgendwie erleben oder whatever, es sind auch andere Faktoren, aber es ist natürlich auch das krasse Selbstbewusstsein, was so ein Christopher Wallace da an den Tag gelegt hat und als Biggie sich so hingestellt hat, hat gesagt, ey, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann und jetzt geh mir aus dem Weg so und das habe ich gesehen und dachte mir, okay, krass, wow, was das irgendwie für ein Superhero für mich ist, ne? Mhm. Ja. Und so fing das an und so habe ich einfach sehr, sehr viel aus Hip-Hop gezogen und habe mich irgendwann verantwortlich dafür gefühlt, ein bisschen was auch wieder zurückzugeben. Ne? Einfach, das hat viel für mich getan. Jetzt möchte ich irgendwie aktiv das auch zelebrieren und auch ein bisschen zurückgeben. Ich bin kein Rapper, ich habe noch nie gemalt, ich kann nicht tanzen und bin auch kein DJ und verstehe nichts von Beatboxen. Von Beats und von Beatboxen leider auch wenig. Ich habe Respekt für alle diese Felder. Ich habe es dann versucht, halt irgendwie in dem Sprecherischen zurückzugeben, so ein bisschen in dem Journalistischen, wenn man sagen kann, auch wenn das jetzt kein echtes Element ist oder man sich überlegen muss, ja gut.
Part of the culture.
Und ist vielleicht ein Part of the culture, hättest du aber auch tanzen lernen können oder so. Keine Ahnung. Aber ja, ich versuche halt so ein bisschen was zurückzugeben, genau, weil es halt einfach so eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat.
Ja. Und das Selbstbewusstsein hast du dann quasi aber dann auch wirklich erst mit der Perspektive entwickelt und bekommen, ne? Du hattest ja gemeint, dass du da jemand in deinem Umfeld hast, der dir auch mal gesagt hast, hey, geh mal vielleicht in die Richtung, weil das könnte zu dir passen. Ich habe vielleicht noch Hip-Hop, was mir so ein bisschen Halt gibt. Hat sich dann für dich alles so ins Positive entwickelt oder gab es da noch andere Ereignisse, die das zusätzlich gepusht haben?
Es war immer eine Achterbahn, also ich hatte nie eine Situation in meinem Leben, wo immer alles glatt lief und ich glaube, wenn du aus so einer Kindheit kommst wie ich, hast du grundsätzlich immer sehr viel Nervosität, dass irgendwas schieflaufen kann, ich kann mich sehr schwer fallen lassen. Ich will nicht sagen, dass ich paranoid bin, aber ich merke schon, dass ich nicht in einem Leben aufgewachsen bin, wo mein Urvertrauen immer so stark war, dass egal was kommt, ich einfach da durchgehen kann. Ne? Also ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr vorsichtiger Typ in allem, was ich mache, was manchmal sehr schade und traurig ist, weil ich die Situation vielleicht nicht so genießen kann, wie es sich gehören sollte. Auf der anderen Seite hat es halt aber auch seinen Grund, wie ich gerade sage. Und man sollte Menschen niemals unterschätzen. Und ich selber habe das einfach früh für mich auch erkannt, dass das Leben kein Ponyhof ist und man halt einfach irgendwie gucken muss, wo man bleibt. Ich habe sehr, sehr viel Unterstützung, wie gesagt, bekommen, ob es eben von dem Lehrer ist, ob es von meinen Brüdern ist. Ich habe zwei ältere Brüder oder auch von guten Freunden so, von Familie. Aber es ist immer ein Auf und Ab gewesen und immer ein Reagieren auf die Umstände. Und Hip-Hop beispielsweise war halt immer ein Wegbegleiter. Ne? Es war ein Berg, das Leben so als Berg. Und Hip-Hop ist halt immer mit hochgelaufen, so, weißt du? Und hat mich gepusht und hat mich nicht hochgetragen, weil hochgetragen habe ich mich selbst. Aber es ist halt einfach immer sehr, sehr wichtig. An schlechten Tagen hilft mir einfach, mich hinzusetzen und so ein bisschen mich wieder zu erinnern, was ich früher gemacht habe, wenn es mir schlecht ging, da habe ich halt Nas gehört oder habe Wu-Tang gehört oder habe Mobb Deep gehört oder was auch immer und dann, ich will nicht sagen, ging es mir besser, aber es ging dann schon ein bisschen besser so und das mache ich heute auch noch, plus es ist so ein bisschen der Soundtrack einfach meines Lebens, weil ich bin ja heute auch sehr aktiv auf der Straße als Streetworker und alle hören Rap oder viele hören Rap, nicht alle, aber viele, die meisten. Und es ist einfach so eine dauerhafte Begleiterscheinung einfach und ich respektiere das. Einfach als immer dagewesenes Benefit so. Ja,
ja, macht Sinn. Und es hat ja dann auch für dich quasi auch wieder eine gute Brücke geschlagen. Du bist ja dann wegen der Familie, glaube ich, nach Berlin gekommen und hattest ja dann auch Lust, Part of the Culture irgendwie zu sein, also dann im journalistischen Sinne. Dann war das natürlich auch ein neues Betätigungsfeld. Und meine Frage vielleicht davor wäre noch, warum dann eigentlich unbedingt Berlin?
Family, also ganz einfach. Ich habe zwei ältere Brüder. Mein ältester Bruder ist damals, als ich nach Berlin gezogen bin, nicht frisch Vater geworden, aber war schon eine ganze Zeit Vater, hatte halt ein kleines Kind. Und ich war so nach dem Studium und dachte mir so, ich will irgendwie was Neues machen so. Jetzt nach Frankfurt zu ziehen, fand ich irgendwie nicht so interessant, weil da kannte ich irgendwie schon alles so, oder vieles. Und dann war so, okay, wo kann ich denn hinziehen? Und dann war die Rechnung sehr simpel. Ich habe zwei Brüder in Berlin, ziehe ich halt auch mal nach Berlin, gucke ich mir das an. Aber ich bin natürlich, dass wir uns nicht missverstehen, ich bin absoluter Frankfurt-Patriot, ne? Also ich bin Eintracht-Frankfurt-Fan, ich identifiziere mich mit Hessen. Ich bin Hesse, ich bin sehr, sehr leidenschaftlich auch immer dort gerne gewesen und identifiziere mich mit Land und Leut extrem. Also ich liebe es dort, wo ich herkomme.
Auch zum Babbeln, ne?
Auch zum Babbeln, aber auch die Kultur, das Essen, die Leute, das Hessische, das ist alles sehr, sehr schön und warmherzig. Aber ich habe halt einfach so ein bisschen der Verantwortung folgen müssen. Einmal natürlich so ein bisschen familiär dabei da zu sein, wo meine Brüder sind. Meine Eltern sind immer so im Pendelmodus zwischen Deutschland und der Türkei. Das hat es mir einfacher gemacht. Ne? Ich wusste, okay, die machen eh ihr Ding, dann kann ich ein bisschen zu den Bros. Und dann war ich halt hier und Hip-Hop kam dann ja erst später dann dazu.
Ah, okay. Und wie kam dann aber der erste Kontakt mit Dawud zustande? Wie hat sich das ergeben?
Der erste Kontakt mit Dawud zustande, liebe Grüße an der Stelle, das war über Instagram, glaube ich. Ich habe ihm geschrieben gehabt und habe einfach den Kontakt gesucht, so wie ich den Kontakt auch zu hiphop.de, zu 16 Bars, zu rap.de, zu wat weiß ich was.de gesucht habe. Und einfach da so ein, ne, irgendwie so ein Praktikum oder so machen wollte. So, ja, ich bin der Burak, ich laber gerne, ich bin ein großer Hip-Hop-Fan, könnte mich dazulassen. Und alles, was ich erfahren habe, war erstmal Ablehnung, die ganze Palette durch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn mich keiner da irgendwie reinlassen will, ich aber der Meinung bin, dass ich das auch kann oder vielleicht sogar stellenweise besser kann als das, was ich sehe oder es zu glauben, dass ich es besser kann, dann kaufe ich mir halt so eine Kamera und mach's halt selbst. Und weil wir gerade die Kamera angesprochen haben, da ist die Sony, die ich auch hatte, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, und ich Idiot, habe mir die Kamera gekauft und bin zum Interview gefahren mit irgendeinem No-Name-Rapper, Newcomer, keine Ahnung, vor was weiß ich wie lang.
Wann war das genau?
Das war 2018 oder so, ja. Okay. Es muss 2018 gewesen sein. Noch für eine Hip-Hop-Seite, die Hip-Hop-Holic hieß, die ich, mit der ich nicht so viel zu tun hatte. Der Mann, der das aber verantwortet hat, den hatte ich damals über einen Kumpel kennengelernt und ich hatte ihn gefragt, ey, du hast so eine Hip-Hop-Seite, kann ich da irgendwie, gibt's einen YouTube-Kanal, kann ich da irgendwie Interviews für machen? Und der meinte damals halt so, ja klar, mach doch, macht eh keiner irgendwas, das ist quasi so ein bisschen eine tote Geschichte, mach doch einfach. Und dann habe ich halt gesagt, gut, mach ich das auf eigene Hand, hab mir halt die scheiß Kamera gekauft und hab aber vergessen, im Interview den Deckel abzumachen. Von dem Gerät und bin nach...
Haben wir den Deckel ab?
Ist der Deckel ab, ja. Und bin nach Köln gefahren, weiß ich noch, habe unfassbar viel Geld für Züge und Hotel ausgegeben, weil damals war so, okay, du hast ein Interview mit einem Newcomer und ich muss da irgendwo anfangen, ne? Ist klar, dass ich jetzt nicht im ersten Interview Sido vor die Kamera bekomme, wer bin ich denn auch, ne? Da habe ich halt irgendwelchen Newcomern geschrieben, damals eben für die besagte Seite und... Dann haben sich halt so ein paar gemeldet und dann bin ich da damals nach Köln, Hamburg, sonst wohin gefahren und habe mich mit denen hingesetzt. Aber wo setzt man sich mit denen hin? Du brauchst eine Location, ne? Das heißt, du musst den Zug organisieren, also die Fahrt, die Leute, die dich unterstützen, die Leute, die es im Nachhinein schneiden, die Location, alles, was halt damit einherkommt. Und ich habe unfassbar viel Geld verschwendet, irgendwelche sinnlosen Interviews zu führen. Mit Leuten, die zwei Tage später angerufen haben und gesagt haben, ey, nimm das mal bitte offline, das gefällt mir gar nicht. Oder die gar nicht erschienen sind dann. So, ne? Also alles schon erlebt so. Gerade so als unbedeutender Einstiegsinterviewer, wie auch immer. Hat dann ungefähr 30, 40 Interviews gedauert, wenn ich mich nicht irre. Viele sind auch schon wieder offline. Bis ich dann so einen Ehrgeiz gezeigt habe, sage ich mal, dass ich dann irgendwann auch so halbwegs namhafte Artists vor der Linse hatte, die dann zumindest dafür gesorgt haben, dass mich Leute wie Dawud oder andere auf dem Schirm hatten, wie ich später erfahren durfte. Also total witzig, jetzt kenne ich ja alle und habe natürlich auch mit allen schon öfter gesprochen und natürlich auch schon mal gefragt, ey, wie war das damals? Und oftmals kam das so das Feedback, ja, wir haben dich damals schon auf dem Schirm gehabt, aber sollte wohl nicht sein. Wogegen halt Dawud dann quasi meinte, ey, ja, komm mal nach Hannover damals, lass uns mal hinsetzen und mal gucken, wie wir zusammenkommen können. Ja. Und so fing quasi die Beziehung zu TV Straßensound an, beziehungsweise die Arbeit dort. Und Dawud als großer Bruder der mich so ein bisschen da reingeholt hat und mir das gezeigt hat, wie das geht. Dafür bin ich ihm auch auf ewig dankbar. Und habe dann so nach und nach einfach dieses ganze Interview-Game angefangen. Ne? Als hungriger Typ, der ich war, mit meiner eigenen Art, irgendwie halt gestruggelt gemacht. Ja. Und dann kamen die ersten 10 Interviews, irgendwann waren es 20, 50, 100. Und ja, irgendwann war man dann halt drin in dem Game so. Genau.
Ja, aber ich finde die Mentalität halt auch geil, ne? Also, ja, keiner will mich, ich mach dann halt selber.
Ist Hip-Hop. Und let's ist mein go, Verständnis von ja, Hip-Hop, war ja, schon immer so, gewesen ja. So. Du lädst mich nicht auf die Party ein, da mach ich halt meine eigene. Und meine, bessere, wird, ja, meine ne? wird krasser und wird ja. cooler und alle werden morgen darüber sprechen, so.
Ja.
Das ist halt meine Definition von Hip-Hop gewesen und halt auch dieser Ehrgeiz der Competition, ne?
Mhm.
Ich so, ihr wollt mich nicht haben, aber damit sagt ihr mir so, ihr traut euch nicht, da muss doch irgendwas sein. Ich war ja bei Rap.de. Ich war ja auch bei 16 Bars. Ich hatte diese Vorstellungsgespräche und diese ganzen Situationen. Manche haben sich gar nicht gemeldet, manche dagegen schon. Und mir ist aufgefallen, ey, die sind so hochnäsig, Alter. Okay, wow, du bist jetzt ein Hip-Hop-Magazin und krass, Alter. Komm mal so ein bisschen runter. So, das war meine Einstellung damals, ne? Auch ehrlich gesagt heute noch, weil wir kochen alle nur mit Wasser. Und ich habe ja nicht angefragt, ob ich das Management oder das, die Leitung übernehmen kann, sondern für ein scheiß Praktikum.
Ja, und auch zu der Zeit, ne? Also ja, auch da zu hat der ja auch Zeit. Keiner groß Geld verdient, so bei dem Magazin.
Naja, deswegen gibt es ja vielleicht auch nicht mehr so mit dieser Einstellung. Aber sei es drum, kein ja. Hate. Das war einfach so. Der Korb, den ich damals bekommen habe, und dann war das Impuls für mich genug zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt einfach selbst. Und das sind dann zum Beispiel so Sachen, wo ich jetzt sagen kann, ey, das habe ich durch Hip-Hop gelernt. Das habe ich da raus. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, auch nicht im Elternhaus oder nicht vermehrt im Elternhaus. Ich habe das so von Hip-Hop gelernt. Diese Einstellung zu sagen, mit dem Kopf durch die Wand, ich mache trotzdem irgendwie, Hauptsache wir machen diese Machermentalität. Das ist etwas, wo ich sagen kann, ey, das habe ich schon sehr, sehr früh durch Rap und Hip-Hop gelernt und natürlich auch durch Vorbilder, die man da hatte, als jetzt irgendwie aus der Gesellschaft oder so. Ne? Und deswegen ist es immer so schwer zu erklären, was hat Hip-Hop in deinem Leben bedeutet. Aber in so einem Beispiel kann ich das ganz gut ausdrücken.
Ja, auf jeden Fall. Und auch erstmal dieses Loslaufen und auch erstmal reinstecken, investieren. Ne?
Ja.
Weil es wäre jetzt nicht so der normale Weg, so, weil dann fragt dich ja jeder, okay, was bringt dir das? Und bringt dir das Geld? Und wenn du das innerhalb von 4 Wochen nicht mit Ja beantworten kannst, dann ist ja für die meisten ein Hobby.
Ja.
Aber dann einfach dran zu bleiben und zu sagen, hey, ist meine Leidenschaft, ich fühle es und ich will mich da auch weiterentwickeln und bleibt da halt einfach dran, eben als Challenge auch an mich selbst. Ja, diese Einstellung muss man dann auch erstmal haben und durchziehen.
Voll, wie gesagt, ich war und bin ein sehr respektvoller Typ. Ich bin niemals zu irgendwem hin und bin von oben herab oder hochnäsig gesagt, lass mich da rein, ich will das machen, was denkst du, wer du bist? Oder ganz im Gegenteil, ich bin mit maximaler Aufregung zu diesen Vorstellungsgesprächen oder zu diesen Erstgesprächen gefahren, wo ich bei Rap.de reingegangen bin, ich war so nervös, wo ich den Olli kennengelernt habe, dann im Nachhinein Oliver Marquardt, ich war ja Fan von diesen Sachen, ich kann auch Fan sein, ich kann auch heute nach Jahren Industrie immer noch Fan sein von Leuten, vielleicht auch ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen mehr Ahnung habe so und auch älter und reifer geworden bin, aber ich war immer Fan, auch zu dieser Culture, auch zu dieser Sache und auch zu Vorbildern. Ne? Und ich habe das 100-mal schon gesagt in Interviews. Ein Roos, ein Vis-a-vis, ein Nico, ein Daoud, ein Toxic, ein Aria, alle, wie sie heißen. Ich habe bestimmt viele vergessen jetzt. Ne? Das sind Vorbilder gewesen. So. Leute, wo ich gesagt habe, krass, das interessiert mich und ich würde gerne in diese Fußstapfen treten. Vielleicht ein bisschen als Next Generation, ne? Wegen dem Altersunterschied und vielleicht auch einfach so die Nachzügler. Wo ich dann aber gemerkt habe, boah krass, die sind ja in echt teilweise sehr abweisend oder ein bisschen ignorant oder egoistisch oder jetzt nicht so harmoniebedürftig und einladend, ist mir halt aufgefallen, auch da wieder, naja, stimmt, das Leben ist ja kein Ponyhof. Also wenn ich da reinkomme und das besser mache als die, dann nehme ich ja vielleicht Leuten auch den Spot, das Brot oder was auch immer weg. Deswegen habe ich halt gesagt, weißt du was, ich mache es halt einfach alleine und habe halt irgendwie mehr oder weniger durchgezogen und bin dann zu Straßensound gekommen und genau, war dann halt in einem Camp, wo ich gesagt habe, ich gebe da halt mein Bestes, aber Learning by doing, ne? Also ich habe so viel in Interviews gelernt, wie man spricht, wie man versteht, also wie man zuhört, welche Fragen man stellt und meinen eigenen Stil zu kreieren, indem man viele imitiert und merkt, oh, das ist doch nicht mein Ding, ich muss irgendwas anderes machen. Also da will ich und muss ich einfach Respekt zollen an die vielen, vielen Leute, die schon vor mir da waren und vor uns da waren und einfach auch die Türen aufgemacht haben. Ne?
Ja.
Das muss man einfach an der Stelle sagen. Deswegen bin ich da an den Start gekommen, aber es war auch sehr, sehr hart einfach. Ne? Also Deutschrap-Szene, Journalisten-Szene, Tierstar habe ich vergessen, beispielsweise auch ein Riesenvorbild, wo ich sage, ey, krass, was der da auf die Beine gestellt hat mit den Podcasts und die Art und Weise, wie er sich mit Rap beschäftigt und so ein Riesen-Knowledge, da kann ich, habe ich wahrscheinlich noch nicht mal 50% von dem, was der Mann alles weiß, wo ich einfach sage, krass, und ja, diese Industrie dann sehr schnell kennengelernt und gemerkt, oh, es ist ja doch nicht alles so Gold, was glänzt und sehr, sehr vieles, was im Hintergrund dann war und nicht nur Reibereien, sondern halt auch einfach die Industrie, so, ne, diese Vetternwirtschaft, das Ellbogen-Game dahinter, die Competition, die man da auch wirklich erfahren hat, die halt aber nicht immer so fair war, wo man schon gemerkt hat, oh, okay, da gibt es schon so manche Leute, die ziehen an den Stricken so und da hat man halt Glück oder Pech und dann hat man irgendwie mal seine 100 Interviews gemacht und einem ist aufgefallen, okay, alles klar, das Spiel hat man jetzt ein bisschen durchgespielt, jetzt muss man gucken, was man halt sonst noch so macht, ne?
Ja. Ja. Und wenn dich Jugendliche auf der Straße treffen, bist du dann der Burak von TV Straßensound oder erstmal der Streetworker?
Tatsächlich meistens beides, weil ich bin ja als Streetworker jetzt auch schon eine ganze Weile in der Öffentlichkeit, einfach durch Instagram, durch TikTok und so eine Geschichte, ne? Und durch meine Hip-Hop-Sachen auch. Also die Jugendlichen, die brauchen dann so einen Moment meistens, also manchmal geht es ganz schnell, dann sagst du, ich kenne dich doch von dem Rapper und irgendwie auch von TikTok meistens, ne? Mhm. Weil ganz viele Ausschnitte von uns landen ja auf TikTok von irgendwelchen Drittkanälen und dann ja, von irgendwelchen Remix, ne? Genau, ja. Remix und dann ja. Hast du da halt irgendwie so, bin ich selber erschrocken, dann sehe ich so meine Interviews so rangezoomt, dass man TV Straßensound nicht sieht, ne? So mein Gesicht so voll nah und der Rapper auch, aber es ist in meiner Küche. Und das Ding hat dann irgendwie 3 Millionen Dings, Klicks oder so. Und ich denke mir so, Alter, was geht denn hier ab? Klar, und daher erkennen mich schon viele Jugendliche, was mir teilweise schon auch hilft, weil es ein Icebreaker ist. Ne? Ich sage dann meistens so, ja, genau, der bin ich. Und ich mache den Vorschlag, frag mich 10 Minuten alles, was du willst. Und dann erzählst du mir, warum du um 13 Uhr statt in der Schule zu hocken mit einem Joint hier sitzt. Beispielsweise, ne? Ja. So ist ein Deal. Ja. Und mit der anderen Person der Öffentlichkeit genauso. Also es ist eigentlich eher ein, was die Jugendlichen angeht, eher ein Pluspunkt, dass die meisten das cool finden, was ich da mache, ja.
Ja, und ja, was hast du da vielleicht auch für Momente bisher erlebt, wo du sagst, das gibt mir auch so viel, klar, so Hip-Hop ist eine Geschichte, TV Straßensound und auch das Game habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen durchgespielt, aber das Streetwork an sich und die Arbeit mit Jugendlichen ist einfach auch nochmal so eine größere Herzensangelegenheit.
Also was die Arbeit als Sozialarbeiter angeht, muss ich sagen, ist es schon ein Stück weit meine Leidenschaft. Also ich gehe da nicht nur einem Job nach, dass ich sage, oh, wann kann ich denn hier schnellstmöglich Feierabend machen und nimm mein Geld und fahre nach Hause, sondern mir liegt da wirklich was am Herzen.
Ja, das, ne? Braucht man wahrscheinlich dann.
Genau, das sollte man schon mitbringen. Das ist für mich schon lange kein Job, sondern das ist meine Aufgabe. Ne? Ich sehe es da drin, das zu tun, weil ich glaube, dass ich das tun sollte und auch gut kann. Und weil ich glaube, dass es, wenn ich es nicht tue, viele, viele Menschen noch mehr auf der Strecke bleiben und gerade halt auch Kinder und Jugendliche. Deswegen ist es schon so ein bisschen meine persönliche Aufgabe, wie gesagt. Und ja, man lernt einfach diesen Job irgendwie zu machen und auch mit den schlimmen Dingen, die da passieren, umzugehen. Oder halt auch nicht. Also es ist halt auch manchmal einfach so, dass man die Dinge einfach nur lernen muss auszuhalten. Ne? Manchmal alleine, manchmal mit den Leuten, weil es gibt halt nicht immer eine Lösung und auch nicht immer die direkte, schnellste Lösung. Manchmal ist es halt einfach nur, die Dinge auszuhalten. Und das ist schon mit eigentlich das Schwierigste an dem Job.
Aber ich merke, wie gesagt, dass dann für dich dann auch die Arbeit eigentlich auch im Vordergrund steht. Ne? Es ist gar nicht die Erfolgserlebnisse, die dich dann motivieren, sondern einfach so dieses, ich gehe einfach raus und weiß für mich, ich versuche mein Bestes zu geben und hoffe, es kommt was bei rum. Und ja, und wenn es ich nicht mache, dann wahrscheinlich keiner. Ne? Und dafür bin ich halt am Start.
Genau, keiner nicht, aber wenige. Also ich Hut ab vor allen anderen, die ihr Leben irgendwie geben, dieser sozialen Arbeit oder die irgendwie pflegen gehen im erzieherischen Bereich. Also alle Leute, die irgendwie in Krankenhäusern arbeiten oder sich um Menschen kümmern, whatever. Ich ziehe da meinen Hut, weil ich weiß, Arbeit mit Menschen ist sehr undankbar. Man kriegt nicht so viel Kohle. Gesellschaftlich kriegst du jetzt auch nicht jeden Tag einen Blumenstrauß. Und irgendwie kann das sehr undankbar sein. Und ich mache das wie viele andere aus Überzeugung und ich glaube, wenn du da irgendwie andere Motive hast, wenn du jetzt irgendwie Karriere machen willst oder dir da irgendwie was ganz Großes erhoffst, muss man sich schon ein bisschen hinterfragen. Also ich bin ein Arbeitertyp, so wie mein Vater das schon war. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, ich gehe einfach arbeiten, weil ich denke, dass das richtig ist, was ich mache. Und der Rest wird sich schon ergeben, ja. Also ich bin nicht auf der Suche nach jedem Erfolgserlebnis. Ich nehme die gerne mit, weil ich die brauche, weil es die auch einfach gibt. Mhm. Aber ich bin halt auch einfach der Meinung, dass man halt einfach auch schaffen muss.
Ja, aber man braucht auch wahrscheinlich eine richtige Mischung, ne, zwischen Empathie und dich auf der anderen Seite aber auch wieder gut abschotten zu können, ne, weil du teilweise ja wahrscheinlich auch krasse Sachen miterlebst.
Genau, da spricht man in meinem Bereich von Nähe und Distanz. Nähe zu zeigen, um sich zu öffnen, um dem anderen auch das Gefühl zu geben, dass die Person sich auch öffnen kann. Und so kann man Beziehungen aufbauen, ne? Genug Distanz, aber auch um sich doch zu distanzieren, wenn es irgendwie auch unprofessionell wird oder um sich selbst zu schützen oder einfach auch die Beziehung zu schützen. Ne? Das ist sehr situationsbedingt. Da gibt es keine Formel, weil alle Menschen sind unterschiedlich. Alle Situationen können anders sein. Es geht immer um den Kontext. Ne? Aber ich habe das mittlerweile schon ganz gut drauf, aber werde es niemals perfekt hinbauen können. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe letzte Nacht auch furchtbar geschlafen, weil ein Jugendlicher, den ich betreue, mich gerade so sehr beschäftigt, dass ich einfach schwer abschalten kann. Jetzt können Leute sagen, ja, da machst du irgendwie deinen Job nicht richtig oder das darf so nicht sein oder wie auch immer. Aber ich meine, ja, nach über 10 Jahren im Game, glaube ich, schon ganz gut urteilen zu können, wer hier welchen Job gut oder schlecht macht für mich, für meine Verhältnisse. Ne? Ich rede jetzt nur von mir. Und es gibt einfach niemals die perfekte Situation. Wenn was passiert, so ich gehe nicht raus, ziehe mir meine Sozialarbeiterjacke an, bin dann anderer Mensch, komme nach Hause, ziehe sie aus und bin wieder Buddha und leg mich schlafen.
Ja.
Ich bin ein Mensch mit denselben Gefühlen, bin halt in der Sache halt als Professioneller unterwegs und mache da meinen Job. Aber klar, ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, da steht ein minderjähriges Mädchen auf dem Strich oder ein Jugendlicher von mir ist obdachlos geworden oder das Milieu hat wieder, ne, im Milieu ist wieder irgendwas passiert oder whatever. Es können auch ganz banalere Sachen sein, keine Ahnung, irgendwas ist passiert im Freundeskreis und jetzt gibt es irgendwie Probleme. Ich bin ja auch ein sensibler Typ. Aber man muss wirklich lernen, das eine irgendwie vom anderen zu trennen. Ich bin nur kein Paradebeispiel, was es angeht. Also auch auf Instagram fragen mich ganz viele Leute, ey Burak, wie kannst du abschalten abends? Und ich kann nicht abschalten. Ich bin nicht gut in diesem Abschalten. Ich bin gut im zu sagen, scheiß drauf, ich gehe morgen wieder und versuche das Beste zu machen. Aber abschalten, ja, es gibt Leute, die das wahrscheinlich besser können als ich.
Aber du hast jetzt auch keine besonderen Rituale oder irgendwas, dass du irgendwie dreimal meditierst am Tag oder keine Ahnung.
Nö, das nicht. Ich mache viel Sport oder vermehrt, so oft es geht, Sport. Ich versuche Musik zu hören, Podcasts, die ablenken, Beziehungen zu führen, die gut tun, viel mit Family zu sein, Urlaub zu machen. Einfach so auch im Alltag eingebaute kurze Pausen so. Ne? Ich muss jetzt nicht immer 3 Wochen wegfliegen, sondern auch mal so im Alltag mal irgendwie 10 Minuten um den Block laufen und ein bisschen runterkommen. Aber der Job, den ich mache, ist sehr extrem. Das muss man einfach wissen. Ich bin Streetworker in Berlin-Schöneberg zwischen Hochhaussiedlung und Straßenstrich. Das ist mein Kiez. Das ist einfach kein Ponyhof dort. Und die Menschen, die dort leben, gerade die Kinder und Jugendlichen, wachsen in Armut auf, häufig. Oder sind bedroht, von Armut betroffen zu sein. Und ich als Sozialarbeiter, mein Fokus liegt natürlich auf diesen Kids. Ne? Ich kann da auch ins schöne Café gehen und nichts sehen, klar, da gibt es auch andere Straßen, aber das ist ja mein Job, ne? Und deswegen muss man vorab einfach sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Ich meine, ich habe mir das ja ausgesucht, ne? Und wenn ich jetzt sage, ja, ich kann nicht so gut abschalten, hat es nichts damit zu tun, dass ich rumheulen will, sondern einfach nur ein Abbild der Realität. Ich gehe da hin, da ist sehr vieles, was nicht so gut läuft und sehr vieles, was sehr traurig ist und sehr vieles, was hart ist so, zwischen ganz vielen Dingen, die auch gut laufen und davon ernähre ich mich natürlich auch, das braucht man auch, ist dann nicht nur schwarz-weiß, aber das muss man halt wissen, ne? Ich bin Streetworker auf der Straße, was sind meine Alltagsthemen? Armut, Diskriminierung, Probleme, Hustle, Struggle, Gewalt, Rassismus, alles, was halt irgendwie so in diese Schublade gesteckt wird und halt um Kinder und Jugendliche so. Das macht es halt auch nochmal hart oder härter, ne?
Aber ist ja manchmal auch ein bisschen frustriert, weil man einfach so viele Baustellen sieht und sich denkt, ja, warum wurde das bei der Bildung von mir aus verpennt oder also ist da eine Frustration auch irgendwo da bei dir?
Mit Sicherheit, die schwappt immer so ein bisschen mit. Ich bin aber grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Also wir unterhalten uns jetzt in einem Kontext, wo wir negative Dinge ansprechen und so. Und ich lasse es auch zu, ich bin da sehr realistisch. Ich muss ja auch ein Stück weit als Vorbild gegen dieser schlechten Laune, der schlechten Verhältnisse und einfach gegen diese Depri-Geschichte ankämpfen. Ne? Ich kann da jetzt nicht hingehen und sagen, ja, du hast recht, ist echt alles blöd und alles kacke und da kann man ja gar nichts machen. Ganz im Gegenteil, natürlich gehe ich schon, wenn ich mit Jugendlichen rede, sage ich, doch, du hast was drauf und komm, wir ziehen durch und wir versuchen und wir machen. Da musst du halt auch schon Bock drauf haben, ja.
Ja, aber was wäre aus deiner Perspektive so vielleicht 3 bis 5 Sachen, die die Politik abändern kann und was auch ein Quick-Win für alle wäre halt an der Stelle?
Ja, wie ich anfangs gesagt habe, ne, die Verantwortung dieser ganzen Situation nicht immer nur beim Individuum zu suchen. Also wir brauchen uns nicht streiten. Natürlich liegt es an einem selbst, was er oder sie aus dem Leben macht. 100%. Du musst aufstehen, du musst machen, du musst tun. Gar kein Problem. Wenn wir dieses Thema abgehakt haben, so, ich bin voll bei den ganzen Stimmen, die das auch sagen, klar muss man machen, zur Seite. Aber jetzt geht es um Verantwortung. Und die liegt nicht immer nur bei dem Individuum, sondern da muss man doch sagen, da muss sich politisch und gesellschaftlich was tun. Bessere Schulen, mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Gesundheitssystem, mehr Geld für soziale Arbeit, nachhaltigere Situationen schaffen und nicht immer nur von Wahlplakat zu Wahlplakat handeln. Und da ist es natürlich auch eine ganz, ganz klare Geldfrage. Ne? Also klar, ich meine, guck dir an, wie viel Geld die Leute verdienen, wie niedrig die Mindestlöhne sind, verglichen zu dem, was das Leben kostet. Was einfach Lebenserhaltungskosten sind. Klar kann man jetzt sagen, in anderen Ländern ist es schlimmer, aber gut, dann kannst du ja immer alles relativieren. Wir reden auch von Bildung und Bildungsteilhabe. Ne? Wir reden von Mangel an den Schulen. Das sind ja keine individuellen Probleme. Also Lukas, der 17 Jahre alt ist, der kann doch nichts dafür, dass Lehrer fehlen oder dass die Schule bröckelt oder dass der Klassenraum kacke ist oder dass zu Hause die Eltern nicht genug Geld verdienen oder dass die Mieten plötzlich um 15% ansteigen alle 3 Jahre. Was kann der denn dafür? Der kann was dafür, dass er sich hinsetzt und sich konzentriert, vielleicht die Hilfe annimmt, die man ihm bestmöglich gestaltet oder ne, versucht sich in seine Jugend, in seinem Jugendsein nicht zu sehr daneben zu bewegen, wobei das ja auch ein bisschen dazugehört, seien wir uns mal ehrlich. Ne? Aber Pubertät, jugendlich sein ist ja immer erstmal Orientierung, ist ja immer erstmal ein bisschen Krise. Wer geht denn durch eine Pubertät durch und sagt, boah, ich hatte gar kein Problem, war alles voll entspannt, war alles, na klar ist es immer ein bisschen problematisch. Die Frage ist nur, in welchen Rahmenbedingungen du dich austoben kannst, in welchen Rahmenbedingungen du durch diese wichtige Lebensphase gehst. Und wenn ich nach Schöneberg schaue, Schöneberg Nord, dort wo ich arbeite, sind die Rahmenbedingungen keine, von denen man erwarten kann, dass irgendwelche Leute sie verändern, sondern da muss man einfach ganz klar sagen, da hat Politik auch versagt. Und da reden wir ganz klar von Einsparungen, von kaputt gesparten Systemen und da brauchen wir uns nicht um den heißen Brei zu drehen, da erwarte ich das auch einfach und ich meine, sie drucken es ja nicht umsonst auf die Wahlplakate. Ne? Also das Bewusstsein ist ja schon da. Lest dir mal die Wahlplakate durch, die jetzt zur Bundestagswahl überall stehen. Da steht nicht drauf für schönere Urlaubsorte und für bessere Autos oder was auch immer. Da steht meistens drauf gegen Armut, für bessere Bildung. Da steht meistens drauf für eine bessere Umwelt oder für bessere Mieten runter. Ja. Und ich meine, wofür wollen sich die Parteien ins Zeug legen? Genau für das, worüber wir gerade sprechen. Und das sind die Punkte, die ich da halt auch im Buch ausführlich erklärt habe oder mehr oder weniger erklärt habe. Das wäre mir halt wichtig. Der Bereich, für den ich beispielsweise arbeite, ne, als Sozialarbeiter in Schöneberg Nord, die Leute, die da mit mir unterwegs sind, sind Gott sei Dank ein paar mehr als in anderen Stadtteilen. In Schöneberg Nord gibt es eine relativ breite Auswahl an Sozialarbeit und das ist auch sehr gut, aber sie reicht natürlich vorne und hinten nicht. Ne? Und wenn man in diesem Land ein bisschen mehr Geld in die Präventive stecken würde, als immer nur dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, würde man sich A, viel Geld sparen und B, im zugunsten der Menschen und dem Wohl der Menschen einfach schon viel klügere Dinge veranstalten können, ne? Als dann irgendwie immer erst im Nachhinein.
Ja.
Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, das möchte ich noch sagen, wir reden ja sehr, sehr viel über die Flüchtlingsthematik. Ne? Gerade ist ja irgendwie alle Parteien betteln sich ja, wer drauf, geht mit dem Thema noch besser um und wer schiebt Radikale ab oder wie regeln wir das Thema. Da frage ich mich manchmal, lenkt es nicht die Debatte auch von dem ab, was für mich auch extrem wichtig ist.
Blick nach außen anstatt nach innen quasi. So,
ne? Ja, also es gibt ja unfassbar viele Menschen in Deutschland, die einen deutschen Pass haben oder seit 30 Jahren hier leben oder whatever, unabhängig wo sie herkommen, denen es echt scheiße geht. Als dass immer nur oder hauptsächlich nur über, darüber diskutiert wird, wie man mit Menschen umgeht, die nach Deutschland kommen und wie sie bestmöglich wieder raus können. Was ist denn mit Altersarmut? Was ist denn mit den ganzen Rentnern, Rentnerinnen, die hier irgendwie allein in der Bude hocken und sich die Bude nicht mehr leisten können? Was ist mit den ganzen Kindern, die hier aufwachsen und deren Eltern hasseln und nicht über die Runden kommen? Das sind ja Millionen Menschen, ne? Aber nein, wir diskutieren über 250.000 Leute in Deutschland, die man abschieben müsste, oder vielleicht sind es auch 300.000 Leute, die man abschieben könnte und abschieben. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Ja, statt zu sagen, ey, 85 Millionen versus was, 500.000, also klar, könnte man jetzt gucken, wo man den Schwerpunkt legt, aber reicht doch, denke ich mir so, ne? Ja. Ich laufe durch Schöneberg und ich kann manchmal nicht aufhören zu zählen, wie viele alte Menschen oder Menschen Pfandflaschen suchen und im Müll wühlen, so, weißt du? Und das soll die Debatte nicht verschieben. Ich bin wirklich nicht dagegen, dass Menschen einfach auf Teufel komm raus abgeschoben werden. Oder ich arbeite ja mit geflüchteten Menschen. Ich weiß, wie hart es ist, von irgendwo zu fliehen, nach Deutschland zu kommen und nichts machen zu dürfen. Ja. Ne? Müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber das ist so politisch einfach, wo ich mir denke, ich hoffe, dass es sich ein bisschen ändert so in der Zukunft. Aber viel mehr als das kann ich leider auch nicht machen.
Aber ist da eigentlich immer so, ne? Auch Sie mit der...
Verdammt lange gesprochen jetzt, oder? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.
Ja, alles gut.
Ich kann auch kurz eine Pause machen.
Nee, alles gut.
Ja. Ich finde, mit dem Debatten verschieben, das ja auch, siehe Silvesterkrawalle, ne? Also wo dann halt, da geht es ja auch gar nicht mehr darum, wie können wir Sozialarbeit verbessern, wie können wir Bildung fördern, wie können wir alles integrativer gestalten von den Prozessen, sondern ja, da wird dann wieder sich auf ein Thema so eingeschossen und alles drumherum spielt dann keine Rolle mehr, ne?
Eben, also vielleicht auch wichtige Themen, man muss über alles irgendwie gesund sprechen können, der Diskurs ist ja auch wichtig, ne?
Ja.
Aber man soll halt, finde ich, den Fokus irgendwie nicht verschieben, worum es wirklich geht. Und wenn irgendwas in Deutschland passiert, was absolut schlimm ist, dann kann man darüber sprechen und kann über Konsequenzen nachdenken, aber man muss doch mal überlegen, wo das Ganze herstammt,
genau.
was da überhaupt abgeht. Mhm. Und die Leute, die aber darüber reden und die darüber entscheiden sollen, haben meiner Meinung nach, oder das glaube ich zumindest, wenig mit dieser Lebenswelt zu tun, in der das passiert, worum es geht, ne? Wenn da so ein Spitzenpolitiker über Armut spricht, sich aber mit Armut nicht auseinandergesetzt hat, weil er einfach in einer ganz anderen sozialen Schicht groß wurde, da frage ich mich, ey, wie authentisch ist bitte das, was du da gerade sagst und wie inwiefern kann man dem so folgen? Und
ja,
genau, was du sagst halt, ne? Man müsste über bessere Bildung sprechen, man müsste über besseres Gesundheitssystem sprechen. Neulich hatte ich einen Podcast mit einem Psychotherapeut, der zu mir sagt, Burak, es sind gar nicht die Psychotherapeuten, die uns in Deutschland fehlen, sondern es sind die Kassenplätze. Also das, worüber Psychotherapeuten abrechnen können,
ja,
wenn jemand mit einer Versicherungskarte kommt. Ich so, echt? Der sagt, ja, na klar, guck dir doch mal den Studiengang Psychologie an. Hat ein NC von was? 1,0, 1,3. Warum? Weil er so beliebt ist. Genau wie soziale Arbeit. Das ist super beliebt. Die Leute wollen das machen. Aber du kommst raus und musst erstmal ein Schweinegeld für Therapieausbildung zahlen, okay. Aber dann gibt es zu wenig Kassenplätze. Und das ist eine politische Frage. Das liegt ja nicht am Psychologen oder an dem Typ, der krank ist, ne? Das ist beispielsweise eine politische Frage, die man ganz anders hätte lösen können oder wo man besser reagieren könnte, nur mal als Beispiel. Deswegen können wir uns im Kreis drehen, aber ich glaube halt einfach, dass da sehr, sehr mehr in Prävention und in besseres System gesteckt werden müsste, als immer nur mit den kleinen Ausweichungen und den Extremen, die da irgendwie dabei rauskommen, ja.
Ja. Wann trittst du als Bundeskanzler an?
Boah. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr mit mir und Politik. Ich habe tatsächlich schon viele Anfragen gehabt, ja. Gerade auch aus so linken Kreisen, wo ich die mich angeschrieben haben, gefragt haben, ey Mann, A, du hast eine gewisse Reichweite, B, du bist Sozialarbeiter, willst du nicht mal machen und tun? Ich bin, glaube ich, zu emotional für Politik. Also ich glaube, ich bin richtig da, wo ich bin. Jetzt fürs Erste fühle ich mich da zumindest noch sehr wohl. Ob irgendwann mal eine politische Karriere angestrebt wird, will ich jetzt noch nicht sagen, keine Ahnung, aber mich mit irgendwelchen Leuten da zu streiten über das Leben und so, das, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen der, wie sagt man, der Typ, der gerne anpackt und einfach ohne die Diskussion suchend einfach rein und macht, ne? So ein Macher so ein bisschen, ne?
Ja gut, ist ja vielleicht auch eine Legacy, die man auch erstmal braucht, ne? Ich glaube, bei vielen Politikern spielt das nicht mehr ganz so die Rolle, was man vorher vielleicht gemacht hat, weil man das dann als Beruf quasi von Anfang an so gestartet hat oder konnte. Aber ja, ich glaube, wenn man erstmal vorher getan hat und dann redet, kann man auch auf eine gewisse Praxis dann auch immer verweisen.
Sag niemals nie, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich meine, ich bin 31 Jahre alt, ne? Wer weiß, wie das Leben sich noch entwickelt, aber aktuell bin ich ganz happy, so als Praktiker auf der Straße mit Jugendlichen zu tun, dass man irgendwie das Beste daraus zu holen, geben, was man kann, das wollte ich sagen. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal.
Ja. Wie kritisch siehst du manchmal auch den Einfluss von Social Media oder allgemein auch Musik auf Jugendliche, ne? Weil ich glaube, du bist ja da auch im Spannungsfeld unterwegs, sag ich mal, machst Interviews mit vielleicht dem einen oder anderen Gangster-Rapper und auf der anderen Seite denkst du dir vielleicht, naja, vielleicht der 12-Jährige, was auch immer, sollte vielleicht jetzt erstmal andere Musik hören, bevor er das dann auch wirklich reflektieren kann an der Stelle, ne?
Ja, habe ich auch in meinem Buch tatsächlich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Also ich glaube, dass es Quatsch ist, die Dinge zu verbieten. Also jetzt rauszugehen und zu sagen, keine Ahnung, Deutschrap sollte verboten werden, das bringt nichts, weil die Kids hören sowieso. Ich weiß es ja, ne? Deswegen bin ich eher so der Meinung, dass man das kommentieren sollte und sich mit den Jugendlichen beschäftigen sollte. Wie in so vielen anderen Fragen auch, ne? Denke ich auch da im Kontext von Kultur, von Musik, von Subkultur, wie auch immer. Die Kids hören das ja aus einem bestimmten Grund, weil sie es cool finden, weil sie es interessant finden, weil alle anderen es hören, weil es gerade irgendwie die Mode ist oder weil sie sich komisch fühlen, wenn sie es nicht hören, weil sie nicht mitreden können oder vielleicht auch nur, weil es ihnen gefällt.
Ja, aber wenn sie Frust darüber verarbeiten.
Vielleicht Frust verarbeiten, whatever so. Ja, also genau. Es gibt ja irgendeinen Grund, warum Jugendliche machen, was sie machen oder Kinder machen oder auch Erwachsene machen. Ne, so. Und ich bin halt der Meinung, dass ich mich damit auseinandersetze. Es gibt natürlich Artists, wo ich mir selber auch so an den Kopf greife und sage, Alter, was laberst du da für einen Müll? Unabhängig jetzt von der Geschmacksfrage so. Aber ich bin auch der Meinung, dass es manchmal überdramatisiert wird. Ne? Also ich kann euch sagen, es ist noch niemand kriminell geworden und abgerutscht wegen einem Tratar-Album. Also das ist ja Quatsch. Bevor das passiert, muss man sich erstmal gucken, aus welchen Umständen dieser Mensch kommt. Wie sieht's Elternhaus aus? Was geht in der Schule ab? Wie sieht's finanziell aus? Was sind für Probleme da? Ne? Was macht die Psyche? Wie ist der Umgang mit den Emotionen? All diese Faktoren, wird irgendwas konsumiert? Bla bla. Es gibt ja eine ganze Kette, die sich davor noch anreiht. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, Deutschrap versaut die Jugend, dann sage ich halt, bestimmt versaut jetzt das Lied oder das Album oder meinetwegen die Playlist, die Jugend. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Da haben sich Leute zu wenig mit Jugendlichen beschäftigt.
Ja, es werden ja gerne Themen einfach pauschalisiert. Ne? Da sind wir auch im Gaming bei dieser Counter-Strike-Debatte und so weiter, genau, und so fort, ne? Wo wahrscheinlich tausend andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Mit Musik ist es halt auch. Also bin ich auch komplett der Meinung, Musik sollte Kunst sein. Und wie du schon sagst, das Reflektieren oder das Reden mit den Kindern, das ist eigentlich viel wichtiger, als sie es ständig verbieten. Weil am Ende des Tages suchen sich trotzdem Wege, um es irgendwie konsumieren zu können. Ne?
Also vielleicht der ganz große Punkt, den ich ansprechen muss in diesem Kontext, ist Wertevermittlung. Mhm. Ne? Also mir geht es um die Werte, also ob Musik Kunst ist oder wie liberal man das sieht. Am Ende des Tages, du kannst den krassesten Gangster-Rap für dich hören, wo auch Texte sind, die wirklich irgendwie verachten sind oder Frauen verachten oder Menschen verachten, wie auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viel. Am Ende des Tages, wenn du weißt, wie du das einordnest und dass du vielleicht dennoch dir ein paar Gedanken dazu machst, darüber sprichst, was richtig und was falsch ist, was sich gehört und vielleicht nicht gehört, was Musik ist und Kunst ist und dann auch wieder vielleicht auch nur ein Actionfilm, aber die Realität ja ganz anders aussieht. Ja. Das sind Dinge, die bespreche ich mit Jugendlichen. Das ist da reden wir über Werte, über Respekt, wie man damit umgeht. Und da trägt Hip-Hop natürlich auch als Kultur ganz viel bei. So, ne? Aber wie gesagt, das kann man machen und die meisten Jugendlichen sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Klar, es gibt immer so ein paar Deppen so, aber die meisten, so die breite Masse, wenn ich zu denen gehe und mit denen rede über Rapper XY, reagieren die meisten mit, ja klar, dass der auch einen Film erzählt, weil wir kennen ja auch die Straße und wir wissen, wie es in echt ist so. Also da sollte man sich einfach mit den Jugendlichen in dem Fall mal auseinandersetzen und mal schauen, wie intelligent und klug doch viele und wie weit auch schon viele sind, ne? Ja. Es geht um Wertevermittlung, es geht um sich damit zu beschäftigen und per se würde ich jetzt erstmal sowas nicht verbieten oder so. Ich kann natürlich die Hysterie von manch Mutter verstehen, die dann kommt und sagt, oh mein Gott, mein Kind hört jetzt Haftbefehl, es wird auf der falschen, schiefen Bahn landen so. Dann sage ich immer, ach, glaube ich nicht, vielleicht reden Sie mal mit Ihrem Kind und gucken mal, was da so irgendwie los ist und wie es ihm geht. Und wenn ihr eine stabile Beziehung habt so, dann werden Sie das schon so überleben so, ne? Und dann ist es meistens auch okay. Also wie gesagt, ist meistens eher so ein bisschen die Panik vor dem Ungewissen. Auch witzig, ne? Ich gehe ins Jugendamt, ich bin ein riesen Rap-Fan und bin ja oft in so Diskussionen auch mit Leuten, die dann irgendwie Rap verteufeln, oder wir reden ja auch so in Fachkreisen auch mal so darüber. Und dann brauche ich nur eine Frage zum Inhaltlichen stellen und die Leute haben gar keine Ahnung. Mhm. Also haben vielleicht eine Zeile von irgendeinem Lied irgendwo mal gehört, aber wissen nicht, wer ist dieser Artist, was ist das für eine Kultur, auf welcher Platte ist das, in welchem Kontext ist das, worum geht's denn da? Gar keine Ahnung. Also es ist auch so oberflächlich einfach, dass wenn ich sage, hey Leute, beruhigt euch mal, dass man da schon gut drüber reden kann. Ja. Aber ich halte natürlich die Fahne hoch. Also am Ende des Tages bin ich, Rap-Fan und gehe natürlich auch immer in die Diskussion mit allen.
Ja, voll gut. Und wie viel musstest du grundsätzlich jetzt wegen allen Themen in deinem Buch dann auch in die Diskussion gehen? Also wie war allgemein das Feedback auf das Buch bis dato?
Also bisher doch ganz gut. Ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt, dass jetzt irgendwie das Buch rauskommt und dann Tausende von Menschen mich anrufen und mir schreiben und sagen, hey, was ist das für ein krasses Buch? Weil am Ende des Tages ist es ein Sachbuch, ne? Also danach muss man schon suchen. Ist jetzt kein Mainstream-Thema. Aber die Reaktionen, die ich bekomme, die Lesungen, auf die ich gehe und wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, sind eigentlich durchweg positiv. Die meisten sind sehr überrascht von mir, weil sie mich dann reden hören und feststellen, oh, ich habe den ja doch irgendwie ganz anders eingeschätzt. Dem trägt der Dialekt so den gewissen Charme bei, weil die meisten halt sehen und sagen, ey, krass, okay, da ist jetzt irgendwie so ein türkisch aussehender 1,90 großer Typ, Sozialarbeiter mit einem hessischen Dialekt, und merken dann, was für Schubladen und Vorurteile sie selbst im Kopf haben, weil sie es irgendwie nicht zuordnen können. Das finde ich ganz witzig dann. Und grundsätzlich ist das Feedback eigentlich positiv. Ich glaube, die meisten Leute schätzen das, was ich da gemacht habe, und schätzen die Arbeit, die ich mache. Aber ich denke auch, es gibt ganz, ganz viele andere Themen und ganz, ganz viele andere Bücher und ganz viele andere Sachen, über die man sprechen muss. Ich will damit auch keinen überfordern, ne? Also ich freue mich, wenn man darüber spricht, wenn ich eingeladen werde zu irgendwas, vielleicht auch so ein Stück weit als Experte und ein bisschen meine Meinung sagen kann, aber habe auch totales Verständnis, wenn Leute sagen, ey, sorry, ich bin in einer ganz anderen Bubble, mich juckt's gar nicht, was ein Sozialarbeiter macht. So, ne? Ich habe niemals den Anspruch, rauszugehen und zu sagen, oh, das ist das wichtigste Thema und du musst darüber sprechen. Ich sage, es ist ein sehr wichtiges Thema unter vielen anderen, weil es halt Kinder und Jugendliche betrifft. Und es hat eine Daseinsberechtigung und darüber muss gesprochen werden. So. Aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr entspannter Typ, auch wenn es um Kritik geht beispielsweise. Letztens hatte ich eine Lesung, da hat mich einer kritisiert und meinte, ey, du sprichst so negativ über Institutionen. Meinst du nicht, dass das Leute abschreckt, dann dorthin zu gehen, wenn ich zum Beispiel Kritik ausübe über das Jobcenter oder so? Mhm. Habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht, weil man kann ja kritisch sein, solange es in irgendeinem respektvollen Rahmen ist. So. Ja. Kann man ja sagen, dass dort halt auch komische Sachen ablaufen oder vielleicht auch mal ganz komische Sachen ablaufen.
Gibt es ja diese Story mit dem, wo nach dem Pass gefragt wurde, ne? Mit einem Ausbildungsplatz. Zum Beispiel,
Da passieren ja auch wirklich sehr viele schräge Sachen in Institutionen, in Behörden, in Ämtern. Manchmal auch einfach unglaubliche Sachen, unglaublich beschissene Sachen, so, ne? Wo man nicht sagen kann, nee, wie kann man das, also wo ich ganz klar die Dinge hinterfrage und kritisiere und auch so laut, wie es geht und so direkt, wie es geht, ne? Aber man kann natürlich dann auch ne, auch Positives in den Dingen sehen. Wie gesagt, es ist nicht schwarz-weiß. Und deswegen bin ich ganz froh über das Buch eigentlich und das Feedback damit.
Ja. Meinst du, als 15-Jähriger hättest du das Buch gelesen und hättest dir da auch was mitnehmen können draus?
Nee, auf keinen Fall. Das ist auch nicht für 15-Jährige gedacht. Also als 15-Jährige, ich glaube schon, dass es Kids gibt, die sowas lesen würden. So, ne? Ich glaube, das trifft aber auch nochmal so eine gewisse Bildungsschicht an. Also die Leute, über die ich da rede, die lesen sowas nicht. Und dafür, für die ist auch gar nicht gemacht. Es ist eher so ein bisschen für die Mamas, die Lehrerinnen oder die Lehrer, das Fachpersonal, aber auch vielleicht Leute, die aus gutem Haus kommen und weit weg von so Sachen wohnen, die das lesen und sich denken, oh mein Gott, was gibt's denn noch alles? Mhm. Also es ist eigentlich für eine breite Masse, aber jetzt nicht unbedingt für das Klientel, was ich da anspreche. Ja. Ne? Weil die sind, glaube ich, ein bisschen zu, für die ist es ein bisschen zu abstrakt, dass da jetzt hier einer kommt und ein Buch schreibt über die Leute, gerade weil es halt auch Kinder und Jugendliche sind. Ne? Ich rede dann mit denen darüber, viele wissen auch, dass ich schreibe oder ein Buch geschrieben habe und freuen sich extrem tatsächlich, dass deren Geschichte irgendwie aufkommt oder dass da jemand ist, der die nicht vergisst. So, ne? Aber ich glaube nicht, dass 15-, 16-Jährige sich das Buch kaufen, also kaufen schon gar nicht und dann lesen. Aber ist auch gar nicht schlimm. Dafür gucken die meine Reels und kommentieren. Auch cool.
Ja, und hast du auch schon eine Vision für das nächste Buch oder irgendein Projekt, was da in der Pipeline liegt?
Also das Buch hat mir viel abgefordert. Ich bin nicht rausgegangen, habe gesagt, geil, jetzt schreibe ich sofort das nächste. In dem Buch geht es über viele Jugendliche und über viele Geschichten, die wir über viele Geschichten, die ich erlebt habe. Und meine Co-Autorin meinte, so, gut, aber das nächste Buch schreiben wir mit den Jugendlichen. Ich so, oh, eigentlich geile Idee. Also darum geht, in dem Buch gibt es ja Fallbeispiele quasi, über die ich erzähle, über wo gewisse Namen gedroppt werden und ich deren Geschichte erzähle. Und im nächsten Buch überlegen wir uns, ist jetzt nur ganz vorsichtig ausgesprochen, ob ich quasi meine Fälle so ein bisschen mit reinnehme, ne? Ob ich sie erzählen lasse. Sag ich, komm, erzähl du mal aus deiner Perspektive und ich versuche das ein bisschen einzuordnen. So, vielleicht die Überlegung, aber das ist schon lange noch nicht, also ist noch nichts unterschrieben, noch nichts fest. Es war nur so ein bisschen der Gedanke, könnte cool sein, aber ist auch sehr aufwendig. Also ein Buch zu schreiben, gerade neben einer Vollzeitstelle, ist schon, da musst du schon echt Bock dazu haben.
Ja. Und inwiefern, du bist ja auch viel auf der Straße unterwegs, würdest du auch sagen, dass Jugendkultur sich ja auch mittlerweile verändert? Und was ist vielleicht auch so der Unterschied zwischen der Jugendkultur von vor vielleicht 10 Jahren und was so aktuelle Trends sind und was auch so abgeht?
Also ich glaube, dass Jugendkultur, die Jugendkultur, in der ich gesteckt habe und die ich heute erlebe, die ist gar nicht so weit weg voneinander. Ich glaube aber, dass die Art der Kommunikation sich sehr stark verändert hat, die Geschwindigkeit sich verändert hat und auch der Einfluss der Medien logischerweise sich entwickelt hat, ne? Also wir haben vor 15 Jahren eigentlich sehr ähnliche Dinge besprochen wie Jugendliche, die ich heute treffe. Die Interessen waren sehr ähnlich, die Hobbys waren sehr ähnlich, die Probleme waren sogar sehr ähnlich und auch irgendwie das Ganze drumherum ist jetzt nicht neu. Aber was neu ist, ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und miteinander spricht. In meiner Welt zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt klären wollte mit jemandem, dann musste ich mich mit dem sehen. Wir mussten uns treffen, so, ne? Oder man hat sich getroffen, so. Heute streiten halt Kids über Chats. Oder über TikTok live, ja, oder irgendwas, Social Media, das ist halt ganz, ganz komisch. Und wovon ich auch immer abrate, so auch mit Jugendlichen, ich sage immer, hört auf, euch in WhatsApp zu streiten. Mhm. Also im Schreiberischen, ne?
Ja.
Weil das kann nur nach hinten losgehen. Gibt ja auch Erwachsene, die das machen. Die in Beziehungen, die dann streiten, so mit Smileys und was, Emojis.
Pistole.
Ja, Pistole, Feuer und hör auf, Bomben, hör auf. Also trefft dich doch einfach und besprecht es kurz im Vier-Augen-Kontakt so. Das hat sich verändert. Natürlich auch die Einflussnahme der Informationen, ne? Geht ganz, ganz schnell, dass man einfach glaubt zu wissen, dass man glaubt, etwas zu wissen, was man irgendwie von jemandem gehört hat, aber nicht überprüft, von wem man das gehört hat, ja. Oder von woher die Quelle ist.
Riesenthema heute.
Ne? Ist ein Riesenthema, genau. Und grundsätzlich halt einfach, ich würde mir manchmal wünschen, dass ist ein bisschen wieder, also ich will nicht sagen, dass es zurückgeht, aber dass die Dinge, die früher schon ganz gut liefen, vielleicht heute auch wieder so ein bisschen hochkommen, ne? Gerade wenn es um Jugendliche geht. Ich meine, wenn ich heute ins Jugendzentrum gehe, siehst du halt 80% oder viele Kids, die halt so mit dem Kopf ins Handy gucken, so, ne? Wo wir halt versuchen, entgegenzuwirken. Und das hat sich schon verändert. Die Isolation hat sich in Sachen Jugendkultur ist schon nach vorne gegangen. Also früher war es sehr viel miteinander, in Klicken, in Gruppen. Wir haben Fußball gespielt, wir haben viel Skateboard. Gemeinsam gemacht, Skateboard, ja. Inlineskaten, Basketball, also so, man sucht die Community. Und heute sind so einzelne Communities in Communities oder einzelne Kleingruppen in größeren Gruppen oder sich total zu separieren, gang und gäbe, ne? Dass man mit seinen Jungs oder mit seinem kleinen Kreis oder vielleicht auch nur mit sich selbst und Social Media auskommt, dass die Leute halt zocken. Gut, zocken haben sie auch schon früher gemacht, aber so sich sehr stark abkapseln. Ne?
Ja.
Also dieses, hey, kann Lukas oder Hassan oder Tom rauskommen zum Spielen und unten warten 6 Kids und man macht was miteinander, ja. Ist heute ja nicht mehr so gang und gäbe, zumindest nicht, dass ich es erlebe. Heute ist halt mehr so, ey, treffen wir uns im Discord, aber wenn du kommst, gut, wenn nicht, dann ist halt so, dann bin ich halt alleine und zocke halt mein Spiel so. Mhm. Und das ja, finde ich manchmal ein bisschen schade, aber wir versuchen das halt so ein bisschen, da wieder ein bisschen was zu unternehmen. Ne?
Und habt ihr da auch Community-Events, so sei es auch Hip-Hop-Jams oder so, die voll. Ihr da regelmäßig plant?
Absolut, also Hip-Hop-Jams in dem klassischen jetzt nicht, aber mhm. beispielsweise, was wir regelmäßig freitags veranstalten, ist ein Mitternachtssport, wo dann halt eine Halle zur Verfügung steht, wo wir dann mit 100 Jugendlichen reingehen und 2 Stunden Fußball spielen, ne? Keine Handys, ganz oldschool, einfach auf dem Platz Fußball spielen. Macht so einen Bock, die Kids haben alle Spaß, gehen nach Hause und das Motiv dahinter ist natürlich, was zu schaffen, womit die Jugendlichen freitagabends ihre Zeit verbringen können, ne? Also ein Angebot zu schaffen. Und das erinnert mich so ein bisschen schon an früher und es macht mir natürlich Spaß zu sehen, wie Spaß die Kids haben so. Und dann gehen sie halt wieder in ihr Leben und machen halt ihr Ding. Das ist halt so ein gern angenommenes Angebot und viele weitere auch, ja.
Ja. Hast du vielleicht auch noch, weil wir so langsam zum Ende kommen, so besonders schöne Momente, die so deine Arbeit darstellen und vielleicht aber auch nochmal einen Moment, wo du sagst, hey, da musste man auf jeden Fall schlucken und also vielleicht auch für Leute, die sich für das Feld interessieren, da auch nochmal mitzugeben, pass auf, ist cool, wenn du es machst, aber da, du kannst vielleicht auch mit solchen Sachen in Berührung kommen.
Auf jeden Fall. Also die coolen Sachen sind wirklich alltäglich auch. Ich möchte so ein bisschen das Narrativ quasi lösen, dass ich auf meiner Arbeit immer nur schlechte Dinge sehe. Wir sprechen darüber, weil schwierige Situationen oder Extreme natürlich länger hängen bleiben und einen anders beeinflussen. Ne? Aber klar, ich meine, es ist ein tolles Gefühl zu wissen, man hat einen Jugendlichen irgendwie kennengelernt, auf der Straße angesprochen und Hilfe angeboten in irgendeinem Kontext und die Hilfe wird angenommen. Es ist ein riesen Kompliment, wenn Jugendliche kommen und sagen, wenn sie überhaupt kommen und dann auch noch sagen, ey, ne, ich komme, weil ich glaube, dass du mir helfen kannst und wir können uns irgendwie nach vorne bewegen. Es sind kleine Nuancen, es ist nicht immer das eine Event, was dann passieren muss, sondern manchmal sind es nur, ich hatte eine Situation mit einem Jugendlichen, der hat sehr viel Gras geraucht, ne? Und der kam auch immer relativ bekifft zu mir in die Beratung. Und ich habe immer zu ihm gesagt, ey, guck mal, wir machen das hier nicht für mich, wir machen das für dich. Du musst, ne, Thema Selbstverantwortung. Guck mal, überleg mal, wie wir es machen. Wollen wir mal eine Suchtberatung ansteuern? Oder, ne, haben wir uns sehr, sehr viel auch um das Thema Konsum beschäftigt. Und der hat echt so 3, 4, 5 Gramm am Tag geraucht mit seinen knapp 18 Jahren, ne? 17, 18 war der. Und eines Tages kam der zu mir und meinte, wenn ich jetzt zu dir komme, rauche ich nichts. Danach schon, aber jetzt, wenn ich zu dir komme, rauche ich nichts. Und ich habe ihn anguckt und habe gesehen, seine Augen waren klarer und er war viel fitter so in dem Moment. Und ich dachte mir, boah, das ist schon mal, das ist schon also sehr anerkennend, ne? So, ja. Weil ich habe ihm gesagt, du willst ja auch nicht meine Zeit vergeuden, aber vor allem willst du nicht deine Zeit vergeuden, wenn du hier total neben der Spur bist und nur jedes 6. Wort verstehst von dem, was wir besprechen, bringt dir auch nichts, so, nach 6 Joints. Und dann meint er so, ey, für dich so, lass ich den Joint weg, bevor ich hierher komme. Danach, wenn ich zu Hause bin, dann rauche ich halt wieder. Ich so, ey, geiles Erfolgserlebnis. Ne? Für mich persönlich war das cool, dass ich gesagt habe, hey, da hat was Klick gemacht im Kopf, zumindest für den Moment. Und damit kann ich arbeiten. So eine Dinge, die relativ alltagstauglich sind, motivieren mich dann natürlich zu sagen, okay, da gebe ich mir jetzt nochmal Mühe und extra Mühe. Ne? Ja, ja. Das sind coole Sachen, die erzählt man auch sehr gerne im Freundeskreis, wenn ich sage, ey, du, ich habe dir doch von dem und dem erzählt, weißt du, was der gemacht hat? Der hört ja so zu buffen, wenn er zu mir kommt. Boah, was ein stabiler Move. So, ne? Schlimme Sachen gibt es natürlich auch, leider zu viel. Kann ich auch ein Beispiel aus dem Buch nennen, ganz populär. Ich habe zu Heiligabend vor ein paar Jahren einen Jungen von der Geschlossenen abgeholt, der rausgeworfen wurde, also der quasi entlassen wurde, an Weihnachten, morgens um 7, obdachlos, wo ich dann da stand und mir dachte, puh, was mache ich denn jetzt mit dem? Und mich so verantwortlich gefühlt habe, dass ich am Abend nach Hause gekommen bin und geheult habe und gesagt habe, ey, ich muss meinen Job aufhören, ich habe keinen Bock mehr, was ist das für eine Welt? In was für einer Welt wird ein Jugendlicher, junge Erwachsene aus der geschlossenen Psychiatrie an Weihnachten vor die Tür gesetzt. Was ist das für eine Mutter, die ihn nicht haben will? Was ist das für eine Welt? Das habe ich mich sehr krass irgendwie beleidigt gefühlt auch und irgendwie alles hinterfragt und so gezweifelt an allem. Ne? Und das war so eine Situation. An dem Tag sind wir durch ganz Berlin gelaufen, haben irgendwie krampfhaft versucht, eine Notunterkunft zu suchen. Das zu
Weihnachten. Also.
Das zu Weihnachten. Keiner war da, viel im Urlaub. ganz, ganz schlimme Sachen so erlebt. Und am Ende des Tages haben wir dann Gott sei Dank eine Einrichtung gefunden. Der ist dann da auch reingegangen. Aber als ich dann einen Tag oder zwei Tage später mich erkundigen wollte, hieß es, der ist gar nicht mehr hier, der ist dann abgehauen. So, es gibt einen Begriff dafür, den nennt man Systemsprenger. Es gibt auch einen Film darüber, ich weiß nicht, ich habe den Film nie gesehen, aber trifft so ein bisschen den Begriff oder die Situation. Es gibt Jugendliche und junge Erwachsene, denen kannst du das Beste bieten, was die Möglichkeit irgendwie gerade gibt, was in der Situation möglich ist, aber die brechen trotzdem aus. Entweder weil das die Möglichkeit oder das System, in dem wir uns bewegen, nicht gut genug ist, oder die Chance nicht ergreifen können, weil sie halt andere Wünsche, Pläne oder Träume haben oder whatever. Das matcht dann einfach nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein Tag, wo ich dachte, ich bin morgens zu der Psychiatrie, um einen Jugendlichen abzuholen, der entlassen wurde, in dem Wissen, dass der nirgendwo hingehen kann. Nicht nur in meinem Wissen, sondern auch im Wissen des Krankenhauses. Ja. Und dann stand ich da und dachte mir, was mache ich denn jetzt mit dem? Und wie gesagt, ich bin dann nach Hause gefahren am Ende des Tages, nachdem ich den mit Krampf irgendwo unterbringen konnte, und habe mich an meinen Tisch gehockt und mir sind die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, ey, was ist das für eine gottlose Welt? Und dann war ich erstmal so der Meinung, dass ich das nicht mehr machen will. Habe aber dann eine Woche später entschieden, dass ich das doch machen will, weil ich mich gefragt habe, was hätte dieser Jugendliche gemacht oder was würden diese Jugendlichen machen, wenn ich nicht käme? Und dann war so, das ist eigentlich gar keine Frage, ob ich das machen will oder nicht. Ich muss das jetzt einfach machen, solange es halt anders nicht geht.
Ja. Was würdest du dir vielleicht auch noch persönlich an Support halt wünschen, generell für alle Sozialarbeiterinnen da draußen? Was kann man vielleicht per Social Media machen oder vielleicht vor Ort? Was hättest du da noch für Ideen?
Also das ist eine sehr komplexe Frage. Ich weiß, wir sind jetzt am Ende. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Ich glaube, dass einmal der Wunsch da ganz klar ist, wie gesagt, politisch einfach mehr Background zu bekommen, bessere Rahmenbedingungen zu bekommen, einfach für meine Arbeit auch, aber für die Leben der Menschen. Ne? Und dass es nicht immer so der Einzelne mit dem Einzelnen ist, der versucht, was zu ändern, sondern halt auch sich gesellschaftlich was tut. Ne? Und das funktioniert halt, wenn es bessere Wohnungen gibt, günstigere Wohnungen, wenn es bessere Jobs gibt, bessere Löhne, Inflation gesenkt werden kann, Energiepreise runtergehen, bessere Schulen, bessere Bildungseinrichtungen entstehen, etc. pp. Ne? Man einfacher oder überhaupt Hilfe bekommt, wenn man psychische Krankheiten hat oder auch andere gesundheitliche Probleme, wenn man Menschen findet, die einem sofort helfen und nicht erst in 12 Monaten, wenn überhaupt. Also ne, das sind wirklich politische Sachen, systemkritische Dinge, die sich ändern könnten. Und ganz individuell, natürlich wünsche ich mir von der Gesellschaft, von meinen Mitmenschen einfach mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ne, weil du musst so sehen, gerade mit Kindern und Jugendlichen, die Kids gehen ja in ihrem Leben durch ganz, ganz viele Instanzen. Ne? Sie gehen auf der Straße, sie gehen in die Schule, in der Nachbarschaft. Sie gehen irgendwo durch, wo Vereine, wo Leute, vielleicht auch kluge Leute, diese Kids ja sehen. Und ich habe halt oft das Gefühl, wenn die bei mir landen oder ich sie finde, haben sehr, sehr viele schon zu oft weggeschaut. Und das sage ich immer, ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr hinschauen. Ne? Es kann manchmal ein Gespräch sein, manchmal eine Reaktion, manchmal einfach vielleicht auch an der Hand nehmen in einer gewissen Situation oder auch nur eine nette Geste, wo man das Gefühl bekommt als Jugendlicher, ey, es gibt ja noch sowas wie gute Menschen hier und vielleicht bin ich gar nicht so falsch mit meiner Annahme oder whatever. Ich weiß das, weil, wie gesagt, als ich 18 war, gab es einen Lehrer, der mir die Hand gereicht hat in einer Zeit, wo mir sonst keiner die Hand gereicht hat und damit mein ganzes Leben verändern konnte. Deswegen bin ich auch auf ewig dankbar. Und ich glaube, wenn mehrere Leute aufmerksamer wären, als leider zu oft nur vor der eigenen Tür zu kehren, hat sich sogar gereimt, dann glaube ich, wären wir als Gesellschaft ein bisschen aufgeschlossener und ein bisschen mehr füreinander da. Ist einfach so ein kleiner Appell. Also einfach mal, wenn man aus dem Haus geht, mal erstmal nach links, mal rechts gucken, ne, ob jemand auf der Straße liegt, ob vielleicht irgendein Kind da hockt mit einer Bierflasche in der Hand oder mal hingehen, sei, was ist denn los, brauchst du was? Ja. Ganz basic Sachen, so, ne, als statt aus dem Haus zu gehen und schnellstmöglich ins Handy zu gucken, sodass man irgendwie durch den Alltag kommt. Ich verstehe das auch, weil ne, viele haben auch eigene Probleme und ne, deswegen gibt es ja auch Leute wie mich, die sagen, ich mache das zu meinem Job. Aber da einfach so der Appell, so, ne? mehr, nicht weniger.
Das könnte da auch eine gute Anlaufstelle sein, ne? Angenommen, ich gehe jetzt irgendwo lang und sehe da halt irgendein Problemfall in Anführungszeichen, um da halt einfach Hilfe zu vermitteln, oder was würde man so als Passant dann am besten machen?
Naja, du musst jetzt keinen Obdachlosen bei dir nach Hause aufnehmen, ne? Das ist ja, das muss ja nicht sein. Aber ich meine, ich laufe oft genug, seien wir doch mal ehrlich, ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft läufst du an obdachlosen Menschen oft, vorbei?
Ja.
Oft bis immer.
Ja.
Klar. Oder? Ja. So. Und jetzt stell dir vor, dort würde dein Bruder liegen. Deine Mutter, dein Kumpel, dein Nachbar, dein Cousin, wie auch immer. Du hättest eine Beziehung zu diesem Menschen und würdest nicht einfach vorbeilaufen, außer die Beziehung ist ganz schlimm.
Ja.
So, damit sie vielleicht sein, der hat's verdient. Aber in der Regel würdest du stehen bleiben. Einfach nur, weil eine Beziehung da ist, nicht wahr? Weil irgendwas wie Empathie und Liebe zueinander und Nächstenliebe einfach da ist, ne? So. Du denkst dir aber, ach, was weiß ich, wer das ist. Der kommt bestimmt aus Rumänien oder Bulgarien, ist bestimmt aus der Battle-Mafia oder also aus der Bettler-Mafia, nicht aus der Battle-Mafia.
Nee.
Oder whatever. Oder du denkst dir, ist nicht mein Problem, ich habe keine Zeit oder wird sich schon jemand anderes kümmern. Aber so komme halt nicht voran. Ich sage ja nicht, dass du dann hingehen musst und irgendwie Samariter spielen musst, ne? So, darum geht's nicht. Aber verdammt nochmal, einen Kältebus zu rufen, ist jetzt auch nicht die Welt. Da kann man mal kurz googeln und sagen, naja, da liegt ein Typ mit im T-Shirt bei minus 3 Grad. Vielleicht sollte man mal hingehen und fragen, ob alles okay ist. Also, weißt du, ich rede wirklich von banalen Sachen so, was ich einfach im Alltag sehe. Meine Freundin fährt jeden Tag U-Bahn. Und die erzählt mir Sachen, und ich weiß das auch, weil ich auch ab und zu mal in so einer U-Bahn bin, wenn was passiert, wie viele Leute dann einfach weggucken oder weglaufen oder so tun, als hätten sie es nicht mitbekommen. Wo ich mir denke, ja okay, krass, also so ein bisschen nach mir die Sinnflut, ne? Es geht mir nicht dabei, Leute irgendwie anzukreiden oder so. Es geht mir nur darum, aufmerksam zu machen, dass wir alle auch mal in so einer Situation landen können. Weißt du, was mir die Obdachlosen, wenn ich sie anspreche, mir erzählen? Sie erzählen davon, dass sie früher aus einem guten Haus gekommen sind, dass sie gute Jobs hatten, dass sie eine Frau hatten und Kinder hatten, dass sie Verantwortung im Beruf hatten, dass sie jemand waren.
Ja.
Und gescheitert sind und auf der Straße gelandet sind. Das sind ernstzunehmende Menschen gewesen. Also bis heute sind es ernstzunehmende Menschen. Ja. Und ich denke mir so, ey krass, da braucht es vielleicht nur einen Schicksalsschlag mehr oder irgendwas und du drehst am Rad und landest vielleicht auch in einer Situation, wo du mal Hilfe brauchst. Oder vielleicht fällt hier auch irgendwann mal eine Bombe und du brauchst Hilfe. Oder vielleicht passiert irgendwas in deinem Leben und du brauchst Hilfe. Also sei nicht so egoistisch und versuch, ein bisschen mehr Empathie zu zeigen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja. Ne?
Genau das ist es wahrscheinlich. Ne? Nicht den Samariter zu spielen, aber Empathie zu zeigen und aufmerksam durchs Leben zu laufen.
Einfach. Es geht immer um den Rahmen, in dem du dich bewegst. Ne?
Ja.
Und keiner muss, wie gesagt, rausgehen und irgendwie den Rambo der Sozialarbeit spielen. Darum geht es nicht so.
Das bist ja du schon.
Na, da, genau. Sondern, dass man sagt, ich versuche nur ein bisschen auf mein Umfeld zu achten. So, ne? Und manchmal sind es gar nicht so Leute, die auf der Straße liegen oder so Extrembeispiele, sondern nur so, ja, das Nachbarskind oder meine Freundin hat da irgendwas gehört oder da so feine Nuancen, ne, die man nicht sofort beschreiben kann, aber weiß, oh, da habe ich was gehört und vielleicht kann ich das mal weiterleiten, zumindest so. Ne?
Ja.
Also einfach so die Basics. Also mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Engagement für uns alle würde uns, glaube ich, ganz gut tun.
Ja, und wenn du dich nochmal in die Rolle von deinem Lehrer von damals reinversetzt, was waren da so die entscheidenden Ratschläge? Was hat er für dich so den Stein ins Rollen gebracht?
Also erstmal hat dieser Lehrer mich wahrgenommen und ernst genommen als der Mensch, der ich war. Der hat nicht an mir gezweifelt und in dem Gespräch, du musst dir vorstellen, ich hatte keinen Abschluss und kein Zeugnis, was ich bräuchte, um auf dieser Schule, auf dieser besagten Schule mein Abi nachzuholen. Ich habe eine Freundin gehabt, die rief mich an und meinte, ey, ich mache da jetzt mein Abi und morgen geht's da los, was machst du? Ich sagte, ich bin voll auf der Strecke, ich habe keine Schule. Und die meinte so, ja, komm doch einfach mal mit, vielleicht kannst du da im Sekretariat mal fragen, ob da was möglich ist. So, ne? Ich hatte aber keinen Schnitt, also ich hatte nicht den Schnitt, den man bräuchte, um auf dieser Schule angenommen zu werden. Mir haben die Papiere gefehlt letztendlich, die Zeugnisse.
Ja.
Da bin ich hingefahren und habe den irgendeinen Lehrer dort angesprochen, einfach random, einfach zu irgendeinem Typen gegangen, habe gesagt, ich habe gehört, Sie sind hier Lehrer, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Und er sagt so, ja klar, komm, wir gehen kurz auf den Parkplatz und vor der Schule. Und der sagt so, wo ist denn das Problem? Ich sag so, ja, A, B, C, ich habe keinen Abschluss, ich habe kein Zeugnis und ich komme aus einer Gegend, ich kann da nicht wieder zurück, ich muss Abi machen, ich muss studieren, ich muss irgendwas machen, ich muss raus hier so. Ne? Studieren war noch gar nicht Thema, ich muss einfach irgendwas machen. Und der hat mich ernst genommen, mich respektiert und hat gesagt, pass auf, ich glaube dir das, was du mir sagst, komm einfach morgen wieder und wenn jemand fragt, sagst du, die Zeugnisse und die ganzen Papiere hast du mir gegeben. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Schule und die haben gefragt. Weil du wurdest ins Sekretariat gebeten und die Person hat gesagt, für unsere Aufnahmen hier müssen sie nachweisen, dass sie die mittlere Reife haben, die ich nicht hatte, um Abitur machen zu können. Ich so, ja, das habe ich dem Herrn so und so gegeben. Und der Herr so und so, ja, ja, der hat mir das gegeben. Und der hat mich quasi auf die Schule geschmuggelt. Also war es eine Mischung aus einfach korrekt sein, menschlich sein, auf Augenhöhe sein und Respekt geben und auch ne, einfach ein guter Mensch sein. Aber auch das System zu hinterfragen, in dem man ist und zu gucken, wie kann man vielleicht irgendwie Leute pushen, auch wenn die Begebenheiten gar nicht so da sind. Ne? Was ich ja heute auch versuche. Ich gehe auch auf die Straße, in die schwierigen Gegenden und versuche so ein Licht in der Dunkelheit zu sein und sagen, ey komm, ich bin hier mit dir. Ich habe Jugendliche betreut, die im Zelt geschlafen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In Deutschland, vor wenigen Jahren, im Zelt, Mann. Im Herzen von Berlin. Ja, krass. Immer wieder zu diesem scheiß Zelt gegangen. Ey, lass mal reden, lass
mal klappen. Wie gefährlich das halt auch ist. So, ne?
Vor allem, wie gefährlich das für den Jungen ist.
Ja, das meine ich ja.
Ja. Stell dir vor, du bist 18 Jahre alt und lebst im Zelt in Berlin. Im Winter.
Ja.
Das ist ja geistkrank. Ja. Und das sind halt so Sachen, die ich vom Herrn Reibold, so heißt er, gelernt habe, der hat mir halt einfach gezeigt, was es heißt, ein guter Mensch zu sein und das versuche ich heute einfach zurückzugeben.
Ja. Nee, mega schön. Was würdest du vielleicht noch als deine Lebensweisheit oder Motto anderen Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht auch gerade so Struggles haben oder eine schwere Phase? Hast du da vielleicht irgendwas, was du an die Hand geben kannst?
Ja, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die schwere Lebensphase an. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer gut, wenn man versucht, sich Hilfe zu holen. Egal bei wem, ob bei Freunden, Familie, beim Hausarzt oder bei irgendwelchen Bekannten, Leuten, mit denen man reden kann. Weil ich schon das Gefühl habe, dass viele, viele Leute sich irgendwie so sehr verschließen und glauben, die Dinge selbst irgendwie regeln zu müssen. Ne? Es gibt viele Tabuthemen. Es gibt auch manchmal nicht immer die Hilfe, die man sofort braucht. So. Aber es hilft meistens schon, irgendwie den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ey, ich habe da was, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, ob das auf deine Frage gerade abzielt, so, das ja, ist so mein, genau. mein Appell genau. einfach an die Leute. Und grundsätzlich seid einfach gute Menschen, so gut es geht. Ich weiß, die Welt ist manchmal sehr schlecht und es passieren sehr viele schlechte Dinge und es gibt Kriege und Krisen und ganz viele komische Dinge, die auf dieser Welt passieren. Man muss sich immer wieder besinnen und für mich so ein bisschen fragen, ey, wie kann ich rausgehen und irgendwie einfach ein korrekter Mensch sein? So. Wenn das wenn du das an dem Tag erfüllst und Tag für Tag erfüllst, glaube ich, machst du schon ganz viel richtig so.
Ja, ich glaube, dann sind wir auch beim Prinzip Karma. Ne? Was 100%. Du halt ausstrahlst, ziehst du auch 1000%. Wieder in dein Leben rein.
Früher oder später wird es dich einholen. Mhm. Sieht man ja auch an Leuten, die sich daneben benehmen und irgendwie glauben, dass sie besonders wichtig sind oder besonders krass sind oder Leute demütigen können oder ihr Leben so leben. Ne? Und das kommt alles irgendwie zurück. Gibt es ganz viele prominente Beispiele, gibt es aber auch so im Alltäglichen. Sei einfach ein korrekter Typ, ein korrekter Mensch, so gut es geht. Und ich glaube, damit bist du schon ganz gut. Damit hast du schon genug zu tun, auf jeden Fall.
Ja, ja. Stimmt. Weil du prominentes Beispiel angesprochen hast, wen würdest du dir vielleicht noch für meinen Podcast als nächsten Gast wünschen oder vorstellen können?
Für deinen Podcast?
Ja.
Gute Frage. Also, wobei, wir sind ja hier im Wolfpack-Studio und das fände ich cool, wenn du mal Danny, also Debo, einladen könntest. Den hattest du noch nicht, oder?
Nee, den hatte ich.
Ist ein toller Gesprächspartner und ich meine, du sitzt hier, wäre vielleicht mal eine Einladung wert.
Okay, Danny, du hast es gehört auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall auch dran. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten bei der neuen Folge des 933 Culture Collab Podcast. Burak, nochmal vielen Dank für dich, für deine Zeit und die ganzen tollen Insights.
Ich kann auch nur Danke sagen. Habe mich sehr wohl gefühlt hier. Ein bisschen, ich merke den Muskelkater von unserer Challenge auf jeden Fall. Aber ja, ich bin sehr happy, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Stay tuned.
Ciao, Leute.